Sonntag, Check 24, Doppelpasstag. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch an Bayern München. Erst die Meisterschaft, gestern kam der Pokal hinzu. Das 13. Double, 4:2 Sieg gegen Bayer Leverkusen. Dementsprechend groß natürlich der Jubel und die Freude, wenn auch nur ein paar Zuschauer da waren. Und der Vater des Erfolges, den hat die Mannschaft dann hochleben lassen. Hansi Flick, ich glaube, viel mehr als er bisher erreicht hat, ist kaum möglich. Es läuft generell rund bei den Bayern. Unter der Woche hat er unterschrieben für 5 Jahre. Leroy Sané soll die Bayern verstärken. Wir freuen uns auf ihn in der Bundesliga. Sicherlich eine Bereicherung, aber natürlich auch so ein bisschen die Angst, sind die Bayern in Zukunft einfach unschlagbar. Wenig bis gar nicht zu lachen, im Moment auf Schalke. Spieler weg, Finanzvorstand weg, Kohle weg und auch Clemens Tönnies nicht mehr da. Was ist los? Wie sieht die Zukunft aus? Wie große Sorgen müssen wir uns um den Verein aus Gelsenkirchen machen? Wir fragen einfach nach beim Finanzvorstand. Hier ist Jochen Schneider. Was habe ich? Ja. Ja. Mario von Adel und Bert. Jochen, Moment. Jetzt habe ich dich aus Versehen auch schon zum Finanzvorstand gemacht. Ne? Bist du aber eigentlich im Band, oder?
Nein. Wir teilen uns die Aufgaben des Finanzressorts, Alexander Jobst und ich. Ja. Und haben da aber sehr gute Leute mit an Bord.
Also Sportvorstand, so ist es richtig, ne?
Genau.
Oder?
Ja,
steht
ja,
auf der Visitenkarte. Finale hast du gestern sicherlich gesehen.
Ja.
Wie erwartet oder was sagt man?
Ich glaube, wie erwartet. Und das war die Krönung der fantastischen Saison und der herausragenden Rückrunde. Ich meine, die Bayern haben 49 von 51 Punkten in der Rückrunde geholt. Das ist phänomenal. Und großes Kompliment an Karl-Heinz Rummenigge insbesondere, aber auch an Hansi Flick.
Wäre schön, wenn sie euch ein paar abgegeben hätten. Ne? Aber gut, darüber reden wir gleich mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Der Weltmeister von 1990 ist unser Gast. Thomas Werdau. Thomas, hallo, grüß dich. Er kennt sich bestens aus bei Schalke. Schreibt für den Kicker. Toni Dieto. Toni. Sportchef der Rheinischen Post ist auch da. Gianni Costa. Gianni, hallo, herzlich willkommen. Und unser Sport-1-Experte Stefan Effenberg. Stefan, schön, dich zu sehen.
Morgen.
Morgen. Und wie immer an der Stelle, du weißt es ja, kleine Erfrischung. Ganze alkoholfrei. Also, das Richtige für den Sommer. Und bei Sommer bin ich automatisch bei Ruhe. Du strahlst schon wieder. Hallo.
Tatsächlich, hier von der Tribüne. Einen schönen guten Morgen. Also auch zum Abschluss der Saison haben wir nochmal volle Tribünen. Unsere Papp-Fan-Aktion ist so gut angenommen worden. Deswegen ein dickes Dankeschön vom kompletten Dupper-Team an Sie, liebe Zuschauer. 546 Teilnehmer hatten wir. Die von heute sehen Sie unten eingeblendet und somit gingen 13.650 Euro ins Phrasenschwein für einen guten Zweck. Also vielen Dank und Sie können sich nach wie vor beteiligen an der Hilfsaktion für Amateurvereine. Das Ganze unter www.papp-fan.de. Und trotzdem ist es natürlich was anderes mit Zuschauern. Das haben wir gestern auch wieder im Olympiastadion gesehen. Aber die Bayern holen sich diesen Pokal und damit das 13. Double. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, ein Smart-TV zu Hause haben und die Highlights des Pokalfinales noch mal sehen wollen, dann drücken Sie doch am besten jetzt die gelbe Taste auf ihrer Fernbedienung. Also, da sehen wir ihn hochleben, Hansi Flick. Aber eine Trophäe wollen sie ja noch holen. Den Henkelpott, da geht ja jetzt das Finalturnier dann im August los. Und am 23. findet das Finale statt in der Champions League. Diesen Termin haben sie sich sicherlich eingekreist, die Bayern. Was sagen Sie, liebe Zuschauer, in unserer Frage der Woche? Wollen wir wissen, holen die Bayern jetzt das Triple? 01379011011 ist wie immer die Nummer für Sie. Facebook, Twitter, die Anlaufstelle. Und natürlich können Sie wieder mitdiskutieren im Live-Blog auf sport1.de und in der kostenfreien App. Wir freuen uns.
Thomas. Ja, danke. Danke, Ruth. Nach der Meisterschaft, also auch der überzeugende Triumph gestern im Pokal. Und in der kommenden Saison werden die Bayern wohl noch stärker sein. Ihre Dominanz ist national zumindest beeindruckend und auch erdrückend. Gestern gab es eigentlich auch nie einen Zweifel, wer gewinnen würde.
Der gefeierte Cheftrainer Hansi Flick und sein ganz persönlicher Höhenflug, gestiftet von der Mannschaft des FC Bayern.
Ja, es war schön, einfach mal auch so ein bisschen zu fliegen.
Olympiastadion Berlin. Vielleicht nur ein kurzer Zwischenstopp auf dem Weg zum Triple. Mal kurz Pokal stemmen im Konfettiregen. Natürlich war auch in diesem Fall nicht alles Gold, was glänzt. Denn nach dem 3:0, als das Endspiel endgültig zum Langweiler zu verkommen schien, zeigte Gegner Leverkusen doch noch, dass die Alleinherrscher im deutschen Fußball verwundbar sind. Aber auf Lewandowski ist eben Verlass. Mit seinem 51. Pflichtspieltor brachte er die Münchner wieder auf den richtigen Kurs. Und eine Bruchlandung ist trotz der enormen Reiseflughöhe der Bayern nicht zu erwarten, zumal sich der langjährige Co-Pilot als großartiger Kapitän entpuppt hat. Der Höhenflug geht also weiter. Ja, mit Flick können die Bayern tatsächlich das Triple schaffen.
Stefan, wir haben ihn schon oft gelobt, ne? Der Hansi Flick.
Zu Recht.
Genau. Jetzt fehlt noch ein Titel.
Ja, gestern hat er es erstmal bestätigt, wieder, dass er die Mannschaft so 100% im Griff hat. Champions League wird natürlich was anderes sein. Ja, da kommen andere Kaliber und dann werden sie mit Sicherheit mehr gefordert als gestern im Pokalfinale.
Aber traust du es ihnen zu?
Natürlich traue ich ihnen es zu.
Ja.
Aber die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist vielleicht, ist das jetzt ein Vorteil, dass du den Rhythmus jetzt nicht beibehältst, die nächsten 4 oder 5 Wochen? Wo andere Ligen, Spanien, Italien oder auch England durchspielen, im Rhythmus sind, permanent gefordert werden? Das ist halt die Frage, die wir beantworten müssen.
Ich glaube, das ist wirklich die spannende Frage, Jochen. Siehst du es als Vorteil an oder als Nachteil? Oder weder noch?
Schwer zu sagen. Ich glaube, das werden wir hinterher sehen. Aber ich denke, die Bayern haben das auch in der Corona-Pause hervorragend bewiesen, wie sie die Mannschaft auf den Tag X genau fit bekommen. Und insbesondere, was sie jetzt nach Corona noch mal gezeigt haben, war so dominant, wie es, glaube ich, das in der Bundesliga noch nie gab. Man hat damals gedacht, die Mannschaft unter Pep Guardiola ist das Dominanteste, was es gibt. Aber was Hansi Flick jetzt da hingezaubert hat, ist schon beeindruckend. Und deswegen glaube ich, werden sie auch die Situation gut handeln und dann auch in der Champions League ein ordentliches Wort mitsprechen können.
Ja, bleiben wir nochmal bei der Frage. Holen Sie das Triple?
Ich bin der gleichen Meinung der Stefan. Eine Pause tut nicht gut. Du gehst jetzt in Urlaub.
Weil du runterkommst?
Fährst runter und musst dann wieder im Endeffekt eine kleine Vorbereitung machen. Die anderen spielen durch, haben Rhythmus. Ist ein ganz klarer Nachteil für mich.
Vorteil aber dann, dass sie 3:0 in Chelsea gewonnen haben.
Also ja. Sie haben ein Vorbereitungsspiel, wolltest du sagen.
Genau.
Ein
Testspiel sozusagen. Aber danach kommen andere Kaliber. Also wenn du siehst, bis auf jetzt Atalanta Bergamo vielleicht, der Rest, der dabei ist, alles unangenehm.
Dann hören wir uns den Trainer nochmal an, Hansi Flick.
Ich bin da wirklich auch so, dass ich das Ganze positiv sehe. Im ersten Moment einfach so, dass man sagt, jetzt hat die Mannschaft einfach mal auch die Zeit, um den Kopf frei zu bekommen. Und ich bin da, habe da absolut 100%iges Vertrauen auch in die Mannschaft, dass sie dann genau weiß, was auf sie zukommt und weiß auch, was von ihr erwartet wird.
Gut, ich glaube, das weiß die Mannschaft auf jeden Fall, das ist ganz klar. Aber ich stelle mir die Vorbereitung auch wirklich dann schwierig vor. Weißt du auch noch nicht, gegen wen du spielst, also so richtig, das ist ja alles.
Ja.
Und dann passiert es sehr schnell, ne? Der Spielplan ist ja sehr eng.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, die Mannschaft hat so viel in sich, dass sie, Jochen Schneider hat es ja eben gesagt, wie sie sich halt eben schon mal auf den Punkt X vorbereitet haben, dass das eher für mich auch ein Vorteil ist, dass sie jetzt nochmal runterkommen können, dass sie verschiedene Dinge nochmal eintrainieren können, nochmal als Team vielleicht auch dran wachsen können. Also mehr wachsen, als sie jetzt schon gewachsen sind, geht wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber dass sie auf jeden Fall dann auf den Punkt genau in der Champions League nochmal eine Rolle spielen können. Und ich meine, man muss ja auch einfach nochmal ganz nüchtern festhalten, ist ja auf jeden Fall eine tolle Sache, dass sie überhaupt die Champions League zu Ende spielen können. Und ich glaube, unter den Gegebenheiten, die wir noch vor ein paar Wochen diskutiert haben, hätte man das nicht in Europa für möglich gehalten. Also von daher, glaube ich, ist das schon eine spannende und gute Aufgabe.
Also ich stelle es mir trotzdem extrem schwer vor. Ne? Es gab ja jetzt schon eine lange Pause durch Corona. Jetzt sind sie ja nicht überspielt in dem Sinne, ne? Oder Bayern ist es ja gewohnt, Nein. viele Spiele zu haben. Hatten sie jetzt auch nicht unbedingt?
Also ich sehe das jetzt mal aus Spielersicht, genauso wie der Thomas. Mir wären die 4-5 Wochen jetzt Ruhe und Runterfahren nicht recht als Spieler. Das muss ich ganz klar sagen.
Das heißt, was würdest du machen?
Nein, du kannst ja nichts machen.
Eben.
Ich wäre lieber im Rhythmus logischerweise geblieben. Dich permanent zu messen mit Top-Clubs wie in England, Spanien oder in Italien, Juventus, ja, die haben die Meisterschaft auch noch nicht sicher. Real Madrid muss noch Gas geben. Also die stehen ja permanent unter Spannung. Die Spannung jetzt bei Bayern München ist erstmal weg. Ja, Deutscher Meister, Pokal. So, jetzt kannst du sagen, du kannst im Training gewisse Dinge einstudieren. Manchester City kann Dinge einstudieren, im Ligabetrieb, im Spielbetrieb. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Also ich sehe das auch nicht als Vorteil für den FC Bayern, dass sie jetzt, wie gesagt, diese 4-5 Wochen runterfahren.
Dazu kommt ja noch ein anderes Thema. Du fängst ja Mitte September mit der Liga wieder an.
Ja.
Also das ist ja die nächste Herausforderung. Du bereitest dich auf ein Turnier vor dann hast du wieder einen kurzen Break und dann kommt eine neue Saison, beziehungsweise Anfang September.
Also hast du nochmal eine dritte Pause wahrscheinlich.
Qualifikationsspiele für die WM schon.
Aber wahrscheinlich kann es auch ein Vorteil sein, dass vielleicht die Lust auf das Triple jetzt nochmal gewachsen ist durch diese Rückrunde, das ist ja gerade gesagt. Also ich glaube, 17 Spiele hintereinander gewonnen. Ja, jetzt hast du das, ja, aber, das Double. Hast du,
ja, aber die Lust auf die Champions League wird Bayern bei den anderen Vereinen auch riesengroß
Bayern sein. Bayern hat also immer Lust, ich weiß. Aber ich glaube, dass es jetzt nochmal so einen Schub vielleicht nochmal zusätzlich gegeben hat. Und dass der sie rettet durch die 2, 3, 4 Wochen Pause, bis es dann zum Rückspiel erstmal gegen Chelsea geht und dann mal sehen.
Ja, aber sie kamen ja aus dieser Corona-Pandemie raus und haben fantastisch gespielt, keine Frage. Aber man muss auch sagen, sie wurden in der Bundesliga nicht wirklich gefordert. Mhm. Ja, bis auf 1, 2 Ausnahmen, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn du jetzt nach der Pause gegen Kaliber wie eventuell Juventus oder Atletico Madrid kommst,
unangenehm,
das Problem. Ja, ganz unangenehm. Ja.
Das Problem haben sie ja schon seit Jahren und haben es auch ganz gut überspielen können, dass sie nicht richtig gefordert werden. Ich glaube, was du sagst, ist ja nicht zu bestreiten.
Ja, aber nicht fordern. Aber wenn wir uns an die Guardiola-Zeit zurückerinnern, wo die Saison im Februar, März schon gelaufen war. Da fehlte in der Bundesliga auch die Spannung. Und hinten raus haben sie es nicht richtig geschafft, den Titel Champions League in Angriff zu nehmen, haben nicht mehr ihre Leistung abrufen können.
Aber man hat doch jetzt den Eindruck, wenn man Hansi Flick sieht, wenn man die Mannschaft sieht, wie sie mit ihm arbeitet, wie er mit der Mannschaft arbeitet, dass da doch dann, da würde ich dann doch nochmal das Wort Lust aufnehmen, dass man schon den Eindruck hat, die haben richtig Spaß wieder daran, was die da treiben.
Das habe ich habe ja nichts anderes gesagt, aber die anderen werden auch große Lust haben.
Keine Frage.
Aber nur, das ist ein anderes Kaliber. Nochmal.
Also ich glaube, wir sind uns einig, ein Vorteil ist es für die Bayern jetzt definitiv nicht. Nur wir können ja, oder sie können die Situation nicht ändern, die ist so, wie sie ist. Aber ich glaube, dass die Bayern ähnlich wie ihr damals 2001 oder die Generation Lahm, Schweinsteiger 2013, dass sie jetzt so viele Spieler, so viele Führungsspieler drin haben, die einen extremen Hunger auf den Erfolg haben. Und ich finde, das spürt man auch in jedem Spiel, dass die Situation trotzdem meistern werden. Weil das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu der Zeit von Guardiola, als sie kurz davor die Champions League gewonnen hatten, wo dieser Hunger nicht mehr vielleicht so extrem war. Und das war bei euch damals anders. Und es war auch 2013 anders.
Jetzt hatten Sie ja wieder diese Herbstkrise. Was ist dann passiert aus deiner Sicht? Na klar, Trainerwechsel gab es, logischerweise.
Trainerwechsel, ich glaube, er hat die richtige Ansprache gefunden. Ja. Das ist ja auch das, was man hört von den Spielern. Die Tür zum Trainer steht immer offen. Er kennt oder kannte die Führungsspieler natürlich schon.
Was bedeutet das eigentlich?
Als Co-Trainer.
Die Tür steht immer offen. Dass, du
dass man reingehen kann, aber auch
wieder raus. Ich immer offen sein, die
Tür. Nein, ich glaube, er hat eine Art, wie er mit den Jungs umgeht, die bei den Spielern sehr gut ankommt. So, dann haben sie darüber hinaus noch einen Plan.
Das große Plus bei
sie haben die Qualität und sie sind jetzt auch aus Corona topfit herausgekommen. Plus der Hunger, der dazukommt, das sind schon mal verdammt viele gute Eigenschaften.
Ja, aber ich sehe zwei Punkte ganz entscheidend in dieser Geschichte. Lewandowski war verletzt durch die Corona-Pause.
Sage ich auch.
Kam er zurück, wieder bei 100%. Das war natürlich elementar, keine Frage. Und Hansi Flick hat gewisse Dinge verschoben im Team. Alaba in die Innenverteidigung, Davis das Vertrauen gegeben auf der linken Außenbahn, Kimmich reingezogen als 6, Goretzka das Vertrauen gegeben. Ich glaube, das waren schon die Schlüssel dann für den Erfolg in der Meisterschaft.
Aber natürlich auch ein Stück weit der Verletzungssituation geschuldet, weil Niklas Süle mit Kreuzbandriss ausfiel, weil Thiago dann längere Zeit verletzt
war. Ja, das hat er ja perfekt gelöst.
Genau.
Viel wichtiger war ja dieses Zurückkommen von Lewandowski.
Ja.
Hätten die weitergespielt, wäre für Wochen ausgefallen. Aber das ist jetzt alles so spekulativ, damit hören wir jetzt auf.
Nee, das machen wir
dann machen,
das weißt du. Hattest du ihn so auf dem Schirm, den Hansi Flick? Keiner so richtig, ne? Wenn wir ehrlich sind.
Definitiv.
Nicht, oder was?
Doch.
Wolltest du ihn haben?
Nein, aber ich habe ja mich oft mit Hansi unterhalten, sei es noch zu Zeiten in Stuttgart, ne? Oder in Leipzig. Das ist ein hervorragender Fachmann. Und ein unglaublich sympathischer Mensch, der Menschen führen kann, der mit Menschen umgehen kann. Natürlich, dass er jetzt den Erfolg als Cheftrainer bei Bayern München einfährt, hätte ja niemand vor der Saison gedacht, weil er wurde als Assistenztrainer angestellt. Aber dass er eine unglaubliche Kompetenz mit sich bringt, glaube ich, das hat man schon zu Zeiten der Nationalmannschaft erfahren können.
Es ist lange unterm Radar geflogen, aber daran hat man ja jetzt gesehen, dass es nicht immer sofort
lange,
dieser ganz große Name sein muss, sondern kann sich auch bei so einem Verein wie dem FC Bayern beweisen und dann auch innerhalb von ein paar Monaten entwickeln.
War es auch richtig von ihm? Er hat, glaube ich, nicht so viel rotiert, ne? Er hat versucht, mit derselben Mannschaft zu spielen.
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass er Empathie rüberbringt. Und was ich so wahrnehme, die Mannschaft hat Spaß am Fußballspielen. Da ist einfach eine gute Stimmung drin, da ist eine Mannschaft auf dem Platz. Und dafür muss erstmal der Trainer sorgen. Mit seiner Ansprache, mit seiner Ehrlichkeit, mit seinem Leistungsprinzip. Und er hat natürlich einen Vorteil, dass er die Leistungsträger alle aus der Nationalmannschaft kennt. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil, dass da eine persönliche Beziehung da war. Hat er sich viel leichter getan als einen, der eben bei Null anfängt.
Ja. Und er hat ja schon bei der Nationalmannschaft mit Top-Qualität zusammengearbeitet. Genau. Also er kommt ja jetzt nicht aus der zweiten, dritten Liga, sondern hatte schon Top-Qualität. Und die hatte bei Bayern München jetzt auch.
Das ist schon erstaunlich, wie die Spieler auch über ihn reden, was da für ein Miteinander ist. Wenn man das gestern noch gesehen hat, exemplarisch.
Aber wir sehen da nochmal die Bilder hier
nach dem Spiel. Joshua Kimmich und Leon Goretzka, wie die danach den Pokal abgefeiert haben zusammen. Also es war ja ein Statement, als ob da Champions League Meisterschaft und also ob das Triple jetzt schon zusammen gewonnen wurde. Ich finde diese Ansprache, die gegenüber dem Trainer haben, man sieht halt eben, dass der fachlich vollkommen akzeptiert wird, aber denen auch so viel Freiraum lässt offensichtlich, sich als Menschen zu
Das war gestern Abend im Hotel natürlich, ne? Nach dem Spiel haben wir gerade gesehen mit dem Pokal. Es wirkt alles auch sehr, Stefan, sehr harmonisch, kann man das so sagen?
Ja, aber normal. Also wenn du so erfolgreich bist, Meisterschaft einfährst, jetzt den Pokal, eindrucksvoll finde ich, bis auf vielleicht 10 Minuten gestern in dem Spiel, sieht das sehr harmonisch aus. Wir stecken natürlich jetzt nicht drin, wie sich ein Thiago, ja, Coutinho oder Tolisso oder Martinez
wie sich
aber,
fühlen. Ne?
Aber darum geht es jetzt gar nicht. Weil
aber Mopperei hört man halt auch nicht. Also man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass Störgeräusche kommen.
Sie haben alles
kommen.
Im Griff. Sie haben alles im Griff.
Das ist der Trainer und die Mannschaft.
Was ist das jetzt, Geld? Sie haben alles im Griff?
Nee. Hau rein.
Ich wollte Jochen eigentlich schon Geld abnehmen. Es ist, wie es ist, hast du
ja gesagt. Dann holen wir mal die Scheine raus.
Die Scheine?
Ja, wir machen nur noch mit Scheinen jetzt. Ist doch für einen guten Zweck.
Ja, also. Brauchen wir heute auch noch. Ja. Genau. Ja, kann ich schon mal sagen. Gehen wir mal rein ins Spiel. Gestern die Führung durch diesen Freistoß. David Alaba. Was habt ihr gedacht?
Warum springen die in der Mauer nicht hoch?
Ja, das habe ich gedacht. Geht die auseinander auch?
Nee, sie springen ja nicht hoch, obwohl dahinter sicher einer postiert. Also das habe ich nicht verstanden.
Er wollte sich auf den Boden legen, damit sie nicht unten drunter. Das war, glaube ich, wichtig.
Wenn ich springen vergesse in der Mauer, weiß ich, ich kann hochspringen.
Genau, richtig. Und das haben sie vergessen.
Dafür stehst du eigentlich da auch, ne? Oder?
Aber er hat ein feines Füßchen, muss man schon sagen.
Absolut, keine Frage.
Aber wer soll denn sonst schießen aus der Situation? Ist doch klar, dass er schießt, oder?
Ja. Naja, aber es ist ja nicht ist der erste. Von der Sorte hat er in der Bundesliga schon einige verwandelt.
Ich glaube nicht, dass sie irritiert waren, wer da jetzt geschossen hat, sondern sie haben einfach vergessen, hochzuspringen. Lewandowski macht zwar diesen Findenschritt, aber trotzdem.
Ich habe eigentlich gedacht, nachdem das Tor gefallen ist, so spannend wie das Frauen-DFB-Pokalfinale, wird es jetzt definitiv nicht mehr. Und so ist es ja dann auch insgesamt gekommen.
Wobei ich muss sagen, nach dem 0-3, beziehungsweise nach dem 1-3, war ich eigentlich angetan davon, dass Leverkusen trotzdem noch versucht hat.
20 Minuten war es
ja, aber sie hatten gute Chancen. Ich war überrascht, dass Bayern so viele Chancen zugelassen hat überhaupt. Sind jetzt nicht in Gefahr geraten, aber Leverkusen hat es öfter mal probiert, dann über die Außen. Kevin Volland verpasst, das war noch beim 0-2, glaube ich. Hinterher noch mal.
Aber das war ja zweite Halbzeit. Jetzt gucken wir erstmal.
Zweite Halbzeit,
erste Halbzeit.
Nee, erste Halbzeit war nicht so gut.
Wo Leverkusen nicht ganz so stattgefunden
hat. Ja, da hast du
Thomas, wir schauen mal aufs 2-0. So, der Ballverlust ist,
und dann geht's natürlich schnell. Spiel geht ganz schnell, ja. Da kann man natürlich die Frage stellen, aus dem Winkel, Torwart, kann er den vielleicht halten?
Wobei ich bin mir auch nicht ganz sicher, muss ich auch sagen.
Aber ich finde eher, der Fehler liegt ja da im Mittelfeld, beim
Baumgartlinger. Ja, ne? Ja, schon klar.
Also warum spielt er den Ball so?
Das 0-1. Super Ball in die Tiefe, aber jetzt schau mal den Winkel an.
Ja.
Also, ich sag, den kann er nicht halten, weil er ihn schön
die Frage
flach
hält.
Jetzt siehst du es aus der Perspektive.
Boah. Also wenn du 1,90, 2,90 groß bist, bei dem Schuss, der trifft halt.
Hier sieht es so ein bisschen so aus, fand ich, in der Situation. Aber,
ja. Ja, den dritten kann er halten.
Oder? Den dritten.
Einen guten geschossen.
Also den kann er nicht halten, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Aber ich bin kein Torwart.
Aber trotzdem resultierend aus insgesamt 3 individuellen Fehlern, die 3 Gegentore.
Ja, der
beim ersten, der Freistoß, ja. Den darf er nicht so zulassen, der Leverkusener. Ja, dann muss er irgendwie anders stellen, den Robert Lewandowski und bei den 0-2 mit Baumgartlinger, Torwart außen vor und dann beim 0-3 natürlich der Torwart.
Ja. Das ist ja brutal effizient. 2 Chancen, 2 Tore.
Ja, aber das war hier nicht so einfach zu verteidigen, ne? Wenn es so schnell geht, das muss man auch nochmal sagen, für die Abwehrspieler. Ne?
Nein, für die Abwehrspieler schwer. Bist du in der Vorwärtsbewegung, bist du den Ball in den Rücken reingespielt, das ist ganz schwer.
Du willst eine Spieleröffnung machen.
Nein, das ist schwer.
Und dann, hier sehen wir es nochmal, da ist natürlich der Fehler und dann. Nochmal.
Steckt dann natürlich auch perfekt durch. Ne?
Ja. Und der weiß genau, dass er da läuft. Ne?
Ja. Aber der individuelle Fehler ist, finde ich, das eine. Das andere, die andere grundsätzliche Frage ist ja, warum Bosch mit der Aufstellung, mit der taktischen Aufstellung halt in das Spiel gegangen
ist. Weil er so defensiv war? Oder
ja, ich finde,
das ist vorsichtig? Oder?
Ich finde, Havertz als Spitze hat sich ja relativ schnell auch in diesem Spiel entpuppt, wie auch in anderen, ist einfach verschenkte Waffe. Und sobald die Umstellung da war, hat man ja auch gesehen, was er kann, wenn er ein bisschen Spiel vor sich hat. Da hat man dann ja plötzlich gesehen, was in ihm steckt. War ein ganz anderes Spiel dann auch mit ihm. Konnte er ganz anders gestalten. War für mich unverständlich, warum sie da so reingegangen
Zumal
sind.
Zumal er ja Stürmer hatte, ne?
Genau.
Warum hat er es gemacht?
Das ist auf jeden Fall eine Frage, die muss der Trainer beantworten. Sehe ich genauso. Vorne zentral bringt da gar nichts. Also seine Stärke
ist
hinter der Spitze.
Ich glaube, Sie haben
hast du in der zweiten Halbzeit gesehen, frage ich mich eben auch, in dem Spiel, wo du nichts zu verlieren hast, warum mit so einer Hasentaktik stellst du einen Stürmer vorne rein, ihn hinten dran. Ja. Aber gut, danach bist du immer schlauer. Aber ich hätte es nicht so gemacht.
Ich glaube, einer des Spielers hat es nach dem Spiel erklärt, indem er sagte, wir haben ja vor 2-3 Wochen erst in der Bundesliga gegen die Bayern gespielt, haben sie höher attackiert. Das hat nicht funktioniert. Deshalb der andere Ansatz in dem Spiel.
Aber Havertz ist keine falsche Norm.
Havertz ist ja viel wertvoller, auch wenn er ein bisschen das Spiel so ein bisschen vor sich hat. Ja, wenn er ein bisschen aus der Zentrale kommt und nicht vorne drin, glaube ich. Vor allen Dingen dann nicht, wenn du Stürmer auf der Bank hast.
Toni hat es ja auch eben richtig beschrieben. Da waren ja 20 Minuten bei, wo das Spiel komplett offen war. Da war ja alles möglich in diesem Spiel. Und da hat man ja auch gesehen...
Aber da lagst du schon 3-0 zurück. Ne?
Ja,
gut, klar. Aber bei dem 0-2, wenn das 1-2 fällt, dann...
Also ich finde, insgesamt hat Bayer Leverkusen in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht.
So viele Chancen gegen
die Bayern herauszuspielen, wo oftmals nur der letzte Pass gefehlt hat, ein paar Zentimeter gefehlt haben. Einmal
sie haben ihn aufgegeben, noch weg. Das muss man ihnen auch...
Nein, das fand ich eine klasse Leistung. Und mit ein bisschen mehr Glück hätten sie das 1-2 gemacht, vielleicht das 2-3 noch erzielt, dann wäre es ein anderes Spiel geworden. Also,
ja, das ist eben dann der Unterschied. Weißt du, die Bayern spielen im Finale den Pass zu Ende sauber und Leverkusen hatte ja die zwei Chancen eigentlich dann, wo sie frei waren. Und einen sauberen Pass nach innen sagt er in der Mitte Dankeschön. Ja.
Das schauen wir uns natürlich gleich alles an, ganz in Ruhe. Wie Sie es gehört, dann reden wir über Leroy Sané, was von ihm erwartet wird, warum sich die Bayern so wahnsinnig freuen. Und Schalke 04 natürlich auch ein ganz großes Thema. Jochen Schneider ist gewappnet. Bis gleich. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner am Pokalwochenende. Der Check24 Doppelpass. So, Leverkusen hatte dann in der zweiten Halbzeit die Riesenchance, Thomas, die schauen wir uns mal an.
Ja.
Zu verkürzen auf 1-2, ihr habt es eben schon mal alle angesprochen. Das Laufduell finde ich übrigens auch sehr spannend.
Interessant, ja. Mein lieber Mann.
Wir sind ja beide...
Kevin Volland beschwert sich ja jetzt, dass der Ball eigentlich ein bisschen dick...
Hätte er noch annehmen
können. Ja, ich wollte sagen, also...
Er macht doch eigentlich alles richtig
hier. An dem Pass hat es jetzt nicht unbedingt gelegen, oder?
Er spielt auch immer richtig.
Könnte man auch mit rechts nehmen.
Da hast du recht. Na, passt also in so einem Spiel gegen Bayern München, wo du wirklich nur 2-3 kriegst, musst du den Tor reinmachen. Keine Frage.
Kann er sich ja nur über sich selber
ärgern. Da muss ich auch nicht sagen, spiel ihn weiter vor. Nee,
genau das meine ich auch. Also der Pass war jetzt nicht so schlecht, wie Kevin Volland ihn macht.
Ich glaube, Davies war auch ein bisschen überrascht, ne, Jochen?
Wir beide Mannschaften, finde ich, haben auf Außen unglaublich dynamische Spieler. Auch noch Diaby auf der anderen Seite. Das sind schon richtige Waffen.
Aber gegen Bayern hast du nur so ein, zwei Chancen im Spiel. Dann musst du auch mal einen reinmachen.
Aber Davies hatte von diesen Situationen, glaube ich, doch so ein, zwei in dem Spiel. Also, dass er ein bisschen zu weit vorne stand und dann ein bisschen sehr überrascht
war. Ich finde es aber ganz beruhigend, dass ihm das auch mal passiert, ne, in seinen jungen Jahren. Also von daher, es gab noch die ein oder andere, Slapstick-Einlage ist vielleicht das Falsche. Wir haben immer gut lachen an dieser Stelle.
Ja, vorne haben wir es gerade schon Patzer gesehen und dann gab es ja noch einen folgenschweren hinten im Tor bei Lukas Radetzky. Wir schauen uns die Szene gemeinsam nochmal an. In der 59. Minute der Assist kam von Manuel Neuer. Das gab es überhaupt erst zum ersten Mal im Pokalfinale, der Assist eines Torhüters. Dann nimmt ihn Robert Lewandowski sensationell als Distanzschuss. Und was macht Lukas Radetzky? Der haut denn sich selber durch die Beine. Hat er natürlich so nicht geplant, aber ist, wir schauen nochmal genau drauf, hauchdünn, geht alles mit rechten Dingen zu. Das ist natürlich eine super Annahme. Und dann, ja, Ein folgenschwerer Patzer. Er steht zum dritten Mal in 4 Jahren im Pokalfinale, hat ja 2018 mit den Frankfurtern das Ding geholt. Und in dem Fall ging es dann nicht aus, wie er sich das vorgestellt hatte. Bei solchen Szenen sollte sich dann auch niemand über zu wenig Spannung beklagen, sagt Frederik. Bezogen auf Volland und Radetzky und noch ein Tweet. Dieses Tor wird noch in 10 Jahren gezeigt werden, aber wahrscheinlich nicht zur Freude von Lukas Radetzky.
Also der Fehler ist, glaube ich, klar am Schluss. Stefan, wir schauen trotzdem noch mal die ganze Situation. Und dann versuchst du mir mal zu erklären, warum man einen Robert Lewandowski einfach so frei laufen lässt.
Ja, also bei Lewandowski, da musst du schon in der Nähe sein. Ja? Also grundsätzlich, das, egal wo der Ball ist.
Guck mal hier, also hier sehen wir es noch mal. Bender rückt
ja,
raus.
Bender ist halt in der Vorwärtsbewegung.
Ja, aber die zu anderen weit
ziehen
nach vorne.
Ja, oder die anderen ziehen die halt mit. Nicht mit, ne? Also wenn sie nachziehen, dann steht ja Lewandowski in Abseits. Das haben sie nicht getan.
Und die haben alle
dann
mit
kommt Bender nicht
gerechnet,
mehr hinterher. Ne? Allerdings muss ich sagen, und das hat Britta sehr gut gesagt, die Ballannahme ist natürlich genial.
Gut heißt sie.
Ja, die ist Weltklasse. Die Ballannahme ist Weltklasse. Und er hätte ja sogar noch gehen können, zentral vor dem Tor. Aber er entscheidet sich für den Schuss. Ich sage zu dem Torwartfehler nichts, das weiß er am besten. Der schämt sich wahrscheinlich selber.
Was glaubst du denn, warum er sich für den Schuss entschieden hat? Ich meine, bei der Perspektive gerade war er nicht sehr erfolgsversprechend eigentlich.
Ich glaube, dass er ihn ja sehr gut runterholt. Er springt, also optimal eigentlich, um zu sagen, ich mache jetzt mal das, womit keiner rechnet und ziehe den Ball einfach ab.
Und er hat nur die Ecke nicht getroffen, meinst du, sondern einfach
dann er hat ihn ja pauschal nicht gut getroffen, den Schuss jetzt.
Er hat gesagt,
aber ich glaube, das war dieser Überraschungsmoment einfach.
Ja. Was ja interessant ist, wenn man danach auch seine Reaktion sieht. Er ist ja selber davon ausgegangen, dass er vielleicht möglicherweise im Abseits stand. Ja. Alle anderen um ihn herum, von der Körperspannung her, ganz komisch.
So, jetzt rutscht Bender raus, man sieht es, aber hinten bleibt der eine stehen, der eben nicht mit rausgeht. Dann steht Lewandowski 1,5 Meter oder 2 Meter im Abseits.
Lewandowski wollte auch mal so weit schießen wie Manuel Neuer wahrscheinlich. Hat er deswegen gleich drauf gehalten.
Das war ja keine Torchance, Leute.
Sie haben nicht damit gerechnet, glaube ich. Ne? Neuer ist ja normal auch nicht der Typ, der den Ball nach vorne
drischt. Das war ja keine Chance. Der Ball wurde nach vorne gedroschen.
Hat er gut gesehen.
Gut, lassen wir es dabei. Ne?
Ja.
Also, nächste Szene. Leverkusen wurde dann stärker. So, 63.
Auch hier. Ja, das war im Endeffekt die beste Phase von Leverkusen, wo wirklich noch was möglich war. Weltklasse-Rettung.
Ja. Und jetzt, wie alle um ihn herum kommen, das ist...
Die hohe Kunst hier, und das weiß, oder wisst ihr ja auch als Abwehrspieler, beziehungsweise auch als Innenverteidiger, du musst den Ball erstmal über das Tor bekommen.
Aber das
es gibt Innenverteidiger, die hauen ihn selber ins Tor rein.
Ich hätte ihn reingemacht.
Ja, erst muss man drankommen, das ist schon schwierig. Ja. Erst muss man drankommen.
Und denn das Ding da so hochschippen?
Ist der Plan dann in dem Moment,
dass er nicht, dass das bewusst hochgeschippt wurde?
Ja, glaube ich auch nicht. Ich wollte wahrscheinlich... Also,
na, ich spring kurz vorher auf.
Er wollte berühren, aber
ich glaube, die Szene danach ist exemplarisch und die dokumentiert den Hunger, den dieses Team auf Erfolg hat. Dieses Miteinander, das ist das, was wir ganz am Anfang der Sendung angesprochen haben.
So eine Schutzeinheit um ihn herum dann nochmal.
Ja, die haben sich auch bedankt einfach, ne? Oder?
Ja, war ja eine entscheidende Szene auch, muss man da dazu sagen.
Also hier sehen wir es nochmal, alle Rückwärtsbewegungen. Oh.
Das war übrigens auch die Phase, wo Davis wirklich Probleme hatte auf der linken Seite. Da sind sie 3-4 Mal durchgebrochen, immer über seine Seite. Ich sage,
Stefan, das Blöde ist natürlich, dass aus der Ecke trotzdem das Tor dann fällt, ne?
Ja, aber wenn da die Kaliber nachher Champions League kommen,
ach so,
die lassen die Dinger nicht liegen.
Mhm. Okay, da ist die Ecke.
Hat er sich
dann sieht man, dass Alaba vielleicht als Innenverteidiger nicht gerade der Kopfballstärkste logischerweise ist. Ne? Ich meine,
Er hatte nur auf den Ball geschaut, nicht auf den Gegenspieler.
Oh, gutes
Timing. Der Gegenspieler war aber bei Goretzka. Gell?
Bender macht es aber auch einfach sehr, sehr gut.
Das war Goretzkas Mann.
Stimmt, hast du recht.
Ja. Aber Goretzka wie so im Slalom. Bender meine ich.
Er
verliert den Mann aus den Augen.
Genau, ja. Genau.
Das darfst du nicht machen. Ne?
Nee. Im 5-Meter-Raum ist blöd.
Ja. 2 Minuten später. Weiter geht's. Wir machen ein bisschen Tempo. Wieder Leverkusen. Wie Stefan schon sagte, Jochen, das war somit die beste Phase, ne?
Ja. Boah,
das war auch eine.
Das war ein dickes Ding.
Havertz überrascht vielleicht ein bisschen.
Wer muss ihn machen? Beide am besten. Nee, ist egal, wer, ne?
Du musst das Tor auch machen wollen.
Genau.
Mit allem reinspringen, irgendwie da reinfliegen. Also die Möglichkeit war ja da. Du kannst ja jetzt nicht sagen, der war unerreichbar. Der war sehr wohl erreichbar. Du musst es denn wollen in dem Moment. So wie Bender beim 3-1 das wirklich wollte. Und das haben sie da nicht gehabt.
Das 4-1 schauen wir uns auch noch an. Dann. Wer sonst möchte mal?
Da gab es noch eine andere Chance auf der linken Seite. Hast du die auch noch dabei?
Gucke ich gleich, weiß ich weiter.
Diaby. Diaby, ne?
Diaby. Der Ball reingespielt. Genau.
Ja, aber was sagt er hier
vorher?
Ja. Stehen sie wieder?
Also, stehen sie schlecht in der Mitte?
Stehen sie
nicht eng zusammen?
Nee,
oder?
Gut, aber es war bei 3-1, was war das? 89. Minute.
Das ist, ja.
Aber wie Robert Lewandowski das macht, ist ja auch super. Der hat ja vorher so ein, zwei Szenen gehabt, wo ich gedacht habe, huch, also normalerweise passiert ihm das nicht. Und da hat er dann wieder genau das Gegenteil gemacht, den so darüber zu chippen.
Genau, das dritte klasse. Mit Gewalt, das vierte mit Gefühl. Na, das ist herausragend. Ja. Also.
Genau.
Das hat Hansi Flick übrigens auch gesagt, er hat ihn zurecht geadelt.
Wenn man jetzt sieht, okay, er hat dieses Jahr in der Bundesliga, ich glaube, 34 Buden gemacht. Und da ist es natürlich schon so, dass man da auch mal nachdenken kann, dass man auch einen Spieler aus der Bundesliga mal zum Weltfußballer machen kann. Also warum nicht?
Ja, was sagt ihr?
Ich meine, der Fußballer des Jahres war auch noch nicht. Ich weiß nicht, wer da in dem Gremium sitzt. Weißt du das?
Nee.
Warum?
Wahrscheinlich die. Nein, ich glaube, er hat 50 Pflichtspieltore in dieser Saison. Das ist schon. Kommen vielleicht noch ein paar dazu. Das ist schon gewaltig und verdient hätte er den Titel allemal.
Also, ja, Weltfußballer, das ist natürlich hinten raus entscheidend.
Kommt darauf an, wie weit sie kommen in der Champions League.
Viertelfinale, Halbfinale, ja, Finale, Champions League. Wenn da die anderen Jungs wieder auftreten und entscheiden sind, dann kippt das halt wieder. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall hat er eine große Möglichkeit.
Ja. Und die zwei anderen Jungs machen diese 50 Tore eben jede Saison. Das ist auch so.
Gut.
Klären wir noch. Das geht ja immer unter so, weißt du, dass das bei denen normal ist.
Ja. Und die Frage der Woche.
Ronaldo noch, Messi.
Bitte.
Ja. Erwarten wir jetzt also, dass die Bayern auch noch das Triple holen, so wie sie im Moment drauf sind. Wenn wir uns die Auflösung angucken, unsere Umfrage, dann sehen Sie, also entweder haben ganz viele Bayern-Fans abgestimmt oder man traut es ihnen einfach überwiegend zu. 73% sagen, ja, das werden sie. Ich habe ein paar Tweets rausgefiltert, das Triple würde irgendwie zur Fußballromantik passen, rund um Hansi Flick und dem Müller-Phönix aus der Asche. Aber ich bezweifle, dass die Bundesliga als Messlatte genommen werden kann. Hier heißt es, ich frage mal anders, wer ist sonst Top-Favorit? Die Chance ist jedenfalls da, also klar, und man sieht den FC Bayern zwar als Herausforderer, aber nicht als Top-Favorit. Was sagen Sie, liebe Zuschauer, am Dopafon?
Bayern wird nicht die Champions League holen. Dazu sind die anderen Mannschaften, die noch dabei sind, etwas zu stark.
Die Bayern haben jetzt etwas Pause, bevor das weitergeht mit der Champions League. Und ob man da die Spannung noch so hochhalten kann, ist eine andere Frage.
So einfach wie in der Bundesliga wird es den Bayern in der Champions League nicht gemacht. Da kommen ganz andere Gegner.
Selbstverständlich wird der FC Bayern München Europapokalsieger. Es ist nämlich die beste Mannschaft in Europa, wenn nicht in der Welt. Und somit gibt es da gar keinen Zweifel, dass die Bayern alle drei Titel dieses Jahr holen.
Schönes Wort, kenne ich gar nicht mehr. Mhm. Ne? Europapokalsieger, ne? Sagt man, ne? Wunderbar. Also, das Double haben Sie schon, Triple wollen Sie noch holen, aber Sie müssen natürlich auch die Zukunft planen. Darüber reden wir gleich. Wer kommt, wer geht? Nach nur einem Spot sind wir wieder da. Vor einem Jahr, da war Leroy Sané fast schon in München, hat er sich ja schwer verletzt und der Transfer platzte damals. Jetzt ist er offiziell verpflichtet, 50 Millionen soll er gekostet haben. Sicherlich kein Schnäppchen, aber bei Bayern sind trotzdem alle happy.
Eine Unterschrift, die Freude macht. Sané verbreitet Euphorie.
Leroy ist ein Unterschiedsspieler, der unsere Mannschaft in der nächsten Saison verstärken wird.
Es scheint so, dass der lang erwartete Transfer wie die Faust aufs Auge passt.
Ich finde es auch wichtig in einer Mannschaft, dass man vom Charakter her zum FC Bayern passt und den Eindruck vermittelt er auch.
Zumindest hat er ähnlich große Ziele wie sein Arbeitgeber.
Ich glaube, jeder wird oder träumt von der Champions League und deswegen ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Ziel.
Große Träume, hohe Erwartungen. Doch nicht alle sogenannten Königstransfers der Bayern haben am Ende auch alle Erwartungen erfüllt. Und Sané war lange verletzt und hat fast ein Jahr lang kaum gespielt.
Mit Leroy haben wir einen ganz, ganz großen Schritt gemacht, auch weiterhin in Europa ganz, ganz vorne mitzuspielen.
Ist Sané jetzt also wirklich der Königstransfer?
Oder andersrum, Stefan, ist die Erwartungshaltung schon wieder zu groß, die wir alle haben?
Also, dass er ein herausragender Spieler ist, keine Frage. Die Verantwortlichen vom FC Bayern bestätigen ja, dass das der Königstransfer ist. Ich denke, man sollte nicht so viel Druck auf seine Schultern legen, aufgrund eben dieser großen Verletzung, die er nun mal hatte. Und da braucht er mit Sicherheit auch eine gewisse Zeit und auch einen gewissen Rhythmus, um wieder bei 100% zu sein. Ich freue mich auf den Jungen. Viel spannender ist eigentlich die Frage von Spielern mit wie Coutinho oder Thiago, Boateng, Alaba, was passiert mit denen oder Tolisso? Bleiben die dem FC Bayern erhalten? Ich glaube, das geht gerade in so einer Phase durch den Sané-Transfer ein bisschen unter.
Hm. Was sagt ihr, Thomas, Königstransfer?
Also ich, für mich auch der talentierteste Spieler in der Nationalmannschaft. Wenn du den kriegen kannst, kann man nur sagen, Chapeau. Vor allem zu
zumal auch billiger geworden ist. Ne?
Preis hat sich ja fast halbiert oder mehr als halbiert. Bin da auch beim Stefan. Gebt dem Jungen Zeit. Der kommt von einer schweren Verletzung und der braucht auch erstmal Spielrhythmus. Auf der anderen Seite gibt es auch noch Coman. Also die haben wir dann auf den Außenbahnen auch noch den einen oder anderen. Da gibt es einen schönen Wettbewerb.
Können Sie schön nachlegen.
Aber da sind sie definitiv gut aufgestellt.
Ja.
Bisschen Zeit muss man ihm sicher geben, wegen der Verletzung. Auf der anderen Seite hat er nach seinem Wechsel von Schalke damals zu Manchester City ja auch bewiesen, dass er sich relativ schnell akklimatisieren kann, dann auch in einem anderen Land, in einer ganz starken Liga. Und er ist in dem ersten Jahr auch direkt bester Rookie geworden der Liga. Das kann er schon. Und also langfristig gesehen natürlich ein super Transfer für die Bayern. Ob es der Königstransfer ist, mal gucken. Jetzt also finanziell mal sehen. Mal gucken, vielleicht kommt ja noch was. Und sportlich, ja, ist toll, dass er wieder in der Bundesliga ist.
Ich hätte da auch so ein Mal-Gucken anzubieten. Ich finde natürlich, klar, Leroy Sané, das ist, bringt vielen Träumerei mit, was der Junge so aufs Parkett bringen kann. Aber, und ich meine, das müsste Stefan Effenberg ja auch noch ein bisschen besser erklären können, um bei den Bayern jetzt auch in dieser neuen Rolle, die er dann hat, wirklich durchschlagen zu können, muss er, glaube ich, meiner Meinung nach dann doch noch eineinhalb bis zwei Portionen Schub mehr dazulegen, weil er jetzt in eine ganz andere Situation reingetrieben wird. Jetzt ist er nicht mehr das Megatalent, sondern er wird da jetzt als Führungsspieler geführt
werden. Aber was fehlt ihm? Was meinst du?
Ich glaube einfach, dass dann am Ende er bisher unter einer ganz anderen Drucksituation stand. Also bisher ist er immer noch so ein bisschen mit Welpenschutz durch die Gegend gerannt. Ich glaube, jetzt bei den Bayern wird auch medial sehr viel auf ihn projiziert werden, alleine aus verschiedenen Faktoren heraus. Und er wird vorne angehen müssen. Also mit dieser Boygroup, die sie sich da so zusammengekauft haben, muss er jetzt Ton angeben.
Das meinst du, er ist mehr im Fokus, als jetzt bei Man City war?
Auf jeden Fall, ja.
Stefan?
Also ich kann schon sagen, aber ich meine, ja, aber wenn man die Äußerungen hört vom Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge, vom Olli Kahn, von Brazzo, die sich ja für diesen Transfer feiern, dann ist das ja schon mal eine absolute Grundvoraussetzung, dass er das hundertprozentige Vertrauen bekommt. Und das ist schon mal ganz entscheidend, um bei Bayern München gut reinzukommen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Also wenn du das Vertrauen nicht bekommst, dann wird es schwierig, auch für Sané, aber das hat er.
Hat Coutinho aber auch bekommen, ne? Oder?
Oder ja, nicht. Aber das war dann relativ schnell weg. James war ja genauso, ja, am Anfang gefeiert, herausragend. Das sind ja auch herausragende Fußballer. Aber irgendwann spürst du dieses Vertrauen eben nicht und dann kommst du nie mehr an deine 100%. Also gibt ja genügend Beispiele. Mhm. Aber bei Sané, der spürt das erstmal und von daher sind die Grundvoraussetzungen geschaffen, dass er bei Bayern eine ganz entscheidende Rolle spielt.
Und Leroy ist ja auch vom Typ her unbekümmert. Ich glaube, dass er auch reifer geworden ist. Ich habe ihn damals auf Schalke kennengelernt, das eine Jahr. Da hatte ich teilweise den Eindruck, dass er noch nicht so reif ist, sportlich, weil er hat ja oft die Defensive vernachlässigt, aber auch abseits
des Platzes. Wie jung war er da?
Ja, so um die 20. Ne?
Ja. Ja, gut.
Natürlich, deswegen. Also ist ja gar kein Vorwurf. Ist ja klar. Ich sage nur, dass er jetzt in Manchester bestimmt sicherlich reifer geworden ist und das wird ihm jetzt auch helfen. Und die gepaart mit der unbekümmerten Art, glaube ich, dass er sich da schnell und gut zurechtfinden wird. Mhm.
Also ich glaube, die Bayern haben die letzten 10, 20 Jahre immer gute Erfahrungen damit gemacht, junge deutsche Nationalspieler zu sich zu holen in dem Alterssegment 22 bis 24, 25. Er braucht keine Zeit, um sich zu akklimatisieren. Von daher weiß ich nicht, warum dieser Transfer nicht funktionieren soll. Der wird natürlich funktionieren.
Also ist kein Risiko für dich, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Null, ne?
Null. 1-0. Und Sie sind das Risiko aus dem Weg gegangen, dass nächste Saison, wenn er ablösefrei wäre, ein anderer zugreift. Ja, so, jetzt ist der Junge da, hat einen 5-Jahres-Vertrag. Bei Bayern München gibt es keine Ausstiegsklausel. Das ist der richtige Transfer.
Über was reden wir jetzt, wenn wir in dem Zusammenhang überhaupt das Wort Risiko in den Mund nehmen? Ich meine, das ist jetzt halt nun mal offensichtlich außerhalb der Verletzungsgeschichte, die er halt mitbringt, was das für ein gigantisches Talent ist. Wir haben ja darüber geredet, warum das preislich so funktioniert hat und dass die beiden zusammengefunden haben, hat ja auch sehr individuelle Gründe, weil ja offensichtlich auch Leroy Sané diesen Transfer unbedingt wollte. Und von daher, glaube ich, ist das Risiko als solches ist relativ überschaubar, aber ich finde, weil es wirklich eine ähnliche Situation. Ich finde nur in der Gesamtgemengelage, das, was Stefan eben gesagt hat, tatsächlich spannender ist die Frage halt eben, was sich dann noch dadurch entwickelt in diesem Kader. Weil das ist jetzt was, sagen wir mal, für das Partygehen in einem, Leroy Sané, also da hat man Freude dran, da kann man richtig mit feiern. Aber es geht ja jetzt darum, dass sozusagen möglicherweise auch strategisches Potenzial halt eben da verloren geht mit Thiago. Was schon ein sehr gewichtiger Einschnitt wäre, um nicht zu sagen, das wäre dann auch eine spielerische Zäsur beim FC Bayern.
Okay, dann hören wir noch mal Hansi Flick zum Fall Thiago.
Ich weiß natürlich auch, dass wenn man in einem gewissen Alter ist, wenn man ich sag mal, in der spanischen Liga bei Barcelona gespielt hat, in der Bundesliga bei Bayern München, bei den Top-Clubs, natürlich auch immer mal wieder damit liebäugelt, vielleicht irgendwo anders in einer anderen großen Liga, vielleicht da auch nochmal das mitzuerleben. Das ist ganz normal, es ist einfach auch menschlich. Und ich habe, wie gesagt, also ich versuche alles, damit er ja, einfach auch hier bleibt, damit man ihn überzeugen kann. Aber das ist, ja, ist einfach eine Sache, die Zeit jetzt mit sich bringen wird.
Was sagt dir dein Gefühl? Sucht Thiago eine neue Herausforderung oder hatte er Befürchtung, gefühlt, dass er nicht mehr so viel Einsätze bekommt?
Gefühlt würde ich auch sagen, was schon in der Runde auch diskutiert wurde. Ja. Hast in Spanien gespielt, hast in Deutschland gespielt. Vielleicht ist er jetzt auch bereit, vom Kopf her zu sagen, ich gehe nochmal in ein anderes Land. Großen Club, Liverpool, keine Ahnung. Herausragender Fußballer.
Kannst du dir Liverpool vorstellen?
Vielleicht technisch der veranlagste Spieler im Mittelfeld bei denen. Ja. Und wenn der Spieler eben dann immer mit 100% bei der Sache ist, ist es vielleicht auch besser, man sucht dann eine Lösung. Ja.
Und rein wirtschaftlich, Jochen, wenn ein Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat?
Das kommt dann noch dazu. Wenn er nicht verlängern möchte, ich meine, das war ja auch die Situation dann bei Manchester City. Leroy wollte dort nicht verlängern, die haben es mehrfach versucht, er wollte nicht verlängern und dann muss man dem natürlich Rechnung tragen. Auch die großen Clubs müssen Geld einnehmen und insbesondere jetzt nach Corona, das ist doch ganz klar. Und das hat auch die Bayern in der Vergangenheit auch immer wieder ausgezeichnet, dass sie dann auch einen Spieler verkaufen konnten. Warum nicht? Und ich meine, Jo Kimmich und Leon Goretzka haben das herausragend gemacht die letzten
Jahre. Ja, aber du brauchst immer diese Backups auch, ja, auf hohem Niveau, ja, um diese Ziele zu erreichen.
Wir reden jetzt von den Ansprüchen,
genau.
Aber Stefan, siehst du ihn als Backup oder glaubst du,
dass er als Backup sieht? Überhaupt keine Frage.
Also er sieht sich vor allem nicht als Backup.
Ich hätte jetzt eher gesagt, ein Tolisso. Wir haben ja noch viele Namen auf dem Zettel mit Alaba, mit Boateng. Ja,
aber er nicht.
Tolisso, Martinez, das sind Backups. Aber Thiago muss spielen, überhaupt keine Frage.
Aber hast du den Eindruck, du hast ja eben darüber geredet, wie wichtig es ist, den Rückhalt im Verein zu haben. Hast du das Gefühl, dass gerade so über Thiago auch geschwärmt wird, dass da so ein Buhlen drum ist, außerhalb von dem gerade Gehörten?
Nein, natürlich nicht.
Und wenn Thiago...
Das weiß er ja selber, das spürt er ja auch. Ja,
genau. Also, lass uns gleich nochmal, den Fall Alaba müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Es gab gestern so ein, zwei Bilder mit Hansi Flick. Wir versuchen ja mal zu deuten, ne? Versuchen immer alle rauszufinden. Also sehr herzliche Umarmung. Ich weiß nicht, was die beiden da besprochen haben, das kriegen wir wahrscheinlich auch noch raus. Und natürlich dann, wollen wir wissen, wie es auf Schalke jetzt weitergeht. Hoffentlich in die richtige Richtung dann wieder. Und Sie können erstmal wie immer viel Geld gewinnen. Bis gleich. Hi von Argo Band, live aus dem Hilton Hotel, Ramitscher Flughafen, Check 24, ich glaube nicht was. Wir schauen nochmal auf diese Bilder gestern nach dem Pokalfinale. Glückwunsch nochmal an die Bayern, 4-2. Glückwunsch Hansi Flick, David Alaba, also eine sehr innige Umarmung hat Hansi Flick übrigens nicht nur mit ihm gemacht. Wie deuten wir das denn, Thomas? Bitte bleib hier, oder?
wenn ich Trainer wäre und könnte so einen Spieler halten, würde ich ihn aufziehen und umarmen, abklopfen. Ich glaube, es wird eine enge und zähe Geschichte.
Was glaubst du?
Ja, aufgrund des Beraterwechsels auch. Einen anderen Berater jetzt.
Und deswegen ist es so eine Hängepartie, oder was denkst du?
Und der ist sich gerade dafür bekannt, dass er ein einfacher Verhandlungspartner ist.
Okay, also Tendenz bei dir, sagst du?
60-40.
Ja.
Dass er bleibt.
Dass er bleibt. Ja, würde ich gerade sagen, das ist mir wichtig. Hansi Flick will auf jeden Fall um ihn kämpfen.
Ich würde mich total freuen, wenn wir ihn halten könnten. Ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr positiv, weil man kann natürlich auch in einem Verein, wo man ausgebildet wurde, auch dann letztendlich seine Karriere auch beenden. Ich glaube, das kommt nicht mehr allzu oft vor. Er könnte da vorangehen. Das würde mich wahnsinnig freuen. Aber ich glaube, auch der ganze Verein weiß, was er von ihm hat. Und die Wertschätzung ist riesengroß.
Wie siehst du seinen Stellenwert, Stefan?
Ja, also erstmal richtige Worte gewählt. Enorm hohen Stellenwert, keine Frage. Aber jetzt ist natürlich für ihn die Frage in seinem Alter, er hat noch mal einmal die Möglichkeit bei einem anderen Spitzenclub, ob es Barcelona oder in England, wo auch immer, etwas zu unterschreiben und noch mal eine neue Herausforderung. Das ist halt die Frage, die sich Alaba selber stellen muss. Oder bleibe ich dem Verein weiterhin verbunden, aus der Jugend kommend, so wie, sag ich jetzt mal, Philipp Lahm, okay, der war auch mal kurz weg, aber dann eine Geschichte zu schreiben oder eben noch einmal diese große Herausforderung beim absoluten Spitzenclub im Ausland.
Was würdest du machen? 28 ist er jetzt?
Also ich persönlich wäre für diese Herausforderung. Einfach auch nochmal, um etwas anderes zu sehen.
Im Grunde hat er auch alles gewonnen, ne, mit den Bayern.
Ja, aber Schäfer hat da recht. Weißt du, wenn du letztendlich als Mensch so eine Karriereplanung hast, gibt es da nur diese zwei Optionen für ihn. Wechsel in der Bundesliga fällt weg.
Ja. Okay.
Also daher nur entweder du machst mal diesen Schritt, fängst bei Null wieder an, weil da musst du ja alles erarbeiten. Hier hast du ein Standing, bist hier groß geworden, kannst hier eine Geschichte schreiben, vielleicht später auch was in Verein machen, was weiß ich. Das ist eine Frage, die kann er nur sich selbst beantworten.
Wie groß wäre der Fall? Auf der anderen Seite, ja, wenn er jetzt 3-4 nochmal unterschreiben sollte, Jahre, dann wird er diesen Schritt danach dann nicht mehr gehen können. Das muss ihm halt auch bewusst sein. Entweder jetzt.
Und eins kommt auch noch dazu. Ich meine, in der nächsten Saison, du hast Hernandez geholt für 80 Millionen. Den kannst du jetzt nicht sagen, jetzt lassen wir ihn noch mal ein bisschen auf der Bank schmoren, weil Alaba sich jetzt da in der Mitte etabliert hat.
Ja, Süle kommt
du
zurück.
Du hast links Davis.
Süle kommt zurück.
Also gibt da noch mal einen spannenden Konkurrenzkampf, generell in der Mitte.
Gibt auch mal eine sportliche Komponente.
Ja, definitiv.
Ja, unbedingt. Also mein Gefühl ist, ich bin bei Alaba ein bisschen optimistischer, dass er bleibt, als bei Thiago, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch von Bayern Seite, wenn sie sich es wünschen könnten, also Alaba weiter bei Bayern zu halten. Es spielt vielleicht auch mal ein bisschen Fußballromantik eine Rolle, ja, die ganze Zeit bei einem Verein zu sein. So
ich würde es mir auch wünschen, 100%, aber Fußball ist kein Wunschkonzert.
Ja,
bin ich wieder dran? Ja, du bist halt gar nicht, ne? Ehrlich. Ja, mach die Musik an.
Das war ja eine Vorlage. Also,
ja, aber nur Scheine, ne?
Ja. Ich komm, pack ein.
Ich finde jetzt, dass ausgerechnet vom FC Bayern München da so romantische Töne angestimmt werden, finde ich dann wiederum fast schon romantisch. Dass dann auf dem Transfermarkt gerade in diesem Bereich dann so angestimmt wird. Naja, gibt es ja auch noch ein paar andere Beispiele. Entscheidend wird, glaube ich, sein, wie der neue FC Bayern so ganz genau aussehen soll und welchen Stellenwert da halt eben David Alaba dabei hat. Das Allertollste ist aber ja daran, dass wir wahrscheinlich noch roundabout bis zum 5. Oktober Zeit haben werden und deswegen ist noch einiges zu bereden gibt.
Ja, also bis dahin ist das Transferfenster offen. Wie groß wäre denn der Verlust, Jochen? Auch als Identifikationsfigur?
Ja, ich glaube, Sie haben ein paar Identifikationsfiguren, auch mit Thomas Müller noch die Figur schlechthin. Aber natürlich ist das immer eine wunderbare Geschichte, wenn es ein Spieler von der Jugend bis in die Profimannschaft schafft und dieser dann so einen Stempel aufdrückt, wie er es jetzt über all die Jahre hinweg getan hat. Am Ende, glaube ich, können wir hier noch 2 Stunden drüber diskutieren. Wir können die Frage nicht beantworten. Das müssen die Bayern-Verantwortlichen und David und sein Team, sein Management-Team beantworten. Und dann werden wir es irgendwann sehen. Für die Bundesliga wäre es schön, wenn er bleiben würde, aber da bin ich bei Stefan. Es wäre natürlich schon nochmal eine Herausforderung.
Persönlich kann man es verstehen, ne?
Für ihn als Persönlichkeit auch nochmal in einer anderen Liga bei einem anderen Topclub zu spielen, das ist auch klar.
Okay, gut. Leverkusen verliert also das Pokalfinale gestern. Die haben Vizekusen jetzt wieder patentieren lassen oder länger? Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, muss man sagen. Auf jeden Fall hat Ruth jetzt Besuch und er weiß, wie man Titel holt.
Das kann man so sagen. Er ist Beachvolleyball-Olympiasieger und verstärkt unser Sport 1 on Air Team. Julius Brink, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du wirst unsere Beachvolleyball-Übertragungen begleiten, aber du bist auch Leverkusen-Fan. Und damit starten wir erstmal. Wie bist du zu Bayern 04 gekommen?
Na, ich habe in dem Verein das Volleyballspielen gelernt. Ne? Also aus meinem Hochbett heraus konnte ich das Bayerkreuz sehen. Das erstmal so vorweg, warum man Leverkusen-Fan ist. Man muss das ja begründen, nicht, wenn man in der Stadt.
Du kommst gar nicht dran
vorbei. Nein. Also ich hatte damals natürlich einen sensationellen Anfang meiner Karriere. Die vielen Abteilungen. Damals waren die Fußball ja noch integriert in den Gesamtverein. Ich konnte mit meiner Mitgliedskarte tatsächlich Fußballspiele anschauen. Also ja, ich glaube, das war ein Verein, den es so in Deutschland nicht oft gab. Und die Fußballer waren nah an uns dran. Und so wird man dann Fußballfan von Bayer Leverkusen.
So, und wie viel hast du gestern gelitten oder war die Hoffnung sowieso schon relativ gering?
Nee, also gelitten habe ich dann schon. Ich fand, wir hatten sehr, sehr gute Chancen, Tore zu erzielen. Also ob man dann am Ende die Bayern schlägt in so einem Pokalfinale, das ist nochmal was anderes. Aber ich bin dann sehr, sehr emotional und
bedeutet?
Ja, also mein Handy ist so ein paar Mal durchs Hotelzimmer geflogen. Ja, weil es mich irgendwie geärgert hat. Ich glaube, wenn du so viele echt wirklich gute Chancen hast, Tore zu machen gegen die Bayern und das dann doch ärgerlich verstolperst teilweise und dann selber auch noch blöde Fehler machst, dass du gegen Bayern so ein Pokalfinale verlieren kannst, das ist gar keine Frage und die haben es auch verdient gewonnen. Aber es hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich fand, es waren auf jeden Fall mehr Tore drin von unserer Seite.
Ja, und das mit den Finals. Thomas hat es angesprochen, du weißt, wie man Finale gewinnt. Europa, Weltmeister, Olympiasieger, also du hast alles geholt im Beachvolleyball, was so geht. Wie sieht es denn bei Bayer aus? Traust du ihnen irgendwann auch mal wieder einen Titel zu?
Ja, wir haben ja noch einen Wettbewerb, ne? Europa League, da sind wir ja noch voll drin.
Und das wäre dann auch das Champions League-Ticket.
Das wäre dann das Champions League-Ticket. Wäre für mich auf jeden Fall ein bisschen interessanter, Fußball dienstags oder mittwochs zu gucken, anstatt dann donnerstags. Ja. Wer weiß, wie es dann zu Nach-Corona-Zeiten weitergeht. Aber klar, ich meine, da ist noch viel drin und ich glaube, dass wir da wirklich gute Chancen haben. Und ja.
Da bist du optimistisch und du wirst dann für uns auf Sport 1, also Beachvolleyball, begleiten als Moderator und Experte. Ja. Auf was freust du dich besonders jetzt im Sommer?
Na, ich freue mich eigentlich, dass wir in Deutschland halt durch diese Road to Timmendorf, wie sie dann genannt wird, also Timmendorf ist unsere deutsche Meisterschaften.
Ab 17. Juli live
genau,
auf Sport 1.
Das Flaggschiff und dass wir es retten konnten, dass wir es Corona-konform durchziehen können, dass wir jetzt mit Sport 1 einen neuen Medienpartner haben, dass wir unsere Sportart, die ja einfach unfassbar telegen und cool ist, dann einem breiten Publikum darstellen können. Und für mich selber, dass ich es dann begleiten kann. Also die ganzen Insights von diesem Court dann nach außen tragen. Darauf freue ich mich. Und es ist halt geballt. Wir werden unsere Top-Teams, die ganzen Nationalteams, alle da haben. Das ist nicht immer so der Fall, weil sie dann international eigentlich ja jetzt auch in Richtung Tokio geschielt haben. Also es wird geiler Sport und da freue ich mich natürlich drauf.
Wir freuen uns auch, dass du im Team bist. Schön, dass du da bist. Und Danke. Jetzt abschließend noch die Frage, was ist mit Kai Havertz? Soll der bleiben?
Ja, klar soll der bleiben. Wobei, ich glaube, wenn wir die Möglichkeit haben, da, wie sagt man bei uns im Rheinland, gut Kohle rauszuziehen, dann könnte ich das auch verstehen. Allerdings glaube ich so für ihn persönlich, würde es auch gut tun, den noch ein Jahr zu halten. Und der hat meiner Meinung nach noch 2 Jahre einen Vertrag bei uns. Dann kann man ihn im kommenden Jahr, glaube ich, immer noch gut veräußern. Ich bin da jetzt nicht so tief drin, wie ich hier gerade daher rede. Aber ich glaube, dass er noch ein Jahr bei uns spielen kann, dann entweder Europa League oder Champions League. Den brauchen wir natürlich auch für diese großen Wettbewerbe. Und Kohle rausziehen kann man dann später noch. Wenn jetzt aber ein Top-Angebot kommt, dann könnte ich auch verstehen, dass man verkaufen will.
Okay, also Julius Brink sagt, Kai Havertz sollte noch ein bisschen bleiben. Was sagt ihr in der Runde?
Ja, danke, ihr beiden. Wir sagen gleich was dazu. Karl-Heinz Rummenigge war exklusiv bei Sport 1 und hat zu Kai Havertz Folgendes gesagt. Also, er glaubt es nicht, dass es klappen wird, zumindest nicht in diesem Jahr finanziell. Ist das wohl nicht zu stemmen. Gianni, kommt vielleicht doch noch Bewegung rein? Du hast ja halt gesagt, bis 5.10. ist jetzt das Transferfenster offen.
Also, wenn er nur einigermaßen vernünftiger Kaufmann ist, was soll er jetzt sagen? Soll er sich hinstellen und sagen, ich bin total heiß auf den Jungen, ich will es jetzt unbedingt, wir wollen es jetzt unbedingt machen und wir werden jetzt irgendwie die komplette Kriegskasse dafür opfern? Zu diesem Zeitpunkt macht es überhaupt keinen Sinn. Wir haben, wie gesagt, bis zum 5. Oktober noch Zeit. Und da warten wir mal ab, wie sich der Markt entwickelt. Der weiß, die 100 Millionen von Rudi Völler sind ja aufgerufen. Und das ist ein Betrag, den die Bayern aufgrund von verschiedenen Faktoren zurzeit nicht bereit und gewillt sind zu zahlen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, in die Nummer wird Bewegung reinkommen, weil der ganze Markt wird sich noch so oder so entwickeln. Und dann schauen wir mal, ob am Ende 100 Millionen da stehen oder eine deutlich andere Zahl.
Aber wo soll sich denn der Markt entwickeln bis zum 5. Oktober?
die finanziellen Probleme der Vereine sind in Europa alle gleich. Also da sehe ich überhaupt keine Entwicklung bis 5. Oktober.
Ein 100-Millionen-Deal sehe ich auch nicht.
Überhaupt nicht.
Den sehe ich definitiv nicht. Aber wie gesagt, sicherlich kann es sein, dass die Schmerzgrenze bei Bayer Leverkusen auch nicht bei 100 oder bei 95 Millionen liegt, sondern vielleicht in einem Segment, wo man dann am Ende sich dann drauf einigen kann. Jetzt ist der Poker
eröffnet. Aber der geht doch nicht von 100 auf 50 runter.
Ja, aber vielleicht auf 80. Und im Endeffekt fehlt ja bei dem...
80 ist ja auch nicht so wenig.
Ne? Im Endeffekt fehlt ja bei dem Satz von Rummenigge ein Halbsatz, nämlich wird uns finanziell nicht möglich sein, wenn sich nichts bei Thiago oder Alaba tut. Wenn sich da was tut, sieht die finanzielle Situation ja vielleicht auch nochmal anders aus. Dann kommt der Schritt auf Leverkusen zu.
Ja, und sagt, das ist ja eine ganz andere Position. Also das kann man ja schon von der Position her gar nicht vergleichen. Fakt ist doch, wenn wir das sportlich beurteilen, muss in meinen Augen Kai Havertz noch ein Jahr in Leverkusen bleiben für seine persönliche Entwicklung. Das Vertrauen, was er in Leverkusen kriegt, man darf nicht vergessen, die Hinrunde war nicht berauschend. Und sie haben ihn immer den Rücken gestärkt. Das wird er bei anderen Clubs nicht so bekommen. Aber das muss ihm einfach bewusst sein. Also ich würde ihm raten, wirklich noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben für seine persönliche Sportliche.
Also nochmal 80, 100 Millionen, das sind natürlich auch Beträge. Da wird dir ganz schwindelig. Du bist auch ganz ruhig geblieben gerade in diesem...
Ja, wir sind aus dem Rennen raus. Ja.
Aber unabhängig sind da nicht dabei. Aber du bist jetzt bei uns voll im Rennen drin, das muss man ganz klar sagen. Also, Schalke 04 erlebt ein absolutes Seuchenjahr. Zusammengefasst kann man sagen, zu wenig Punkte, zu wenig Geld dafür, zu viele Verletzte. Und viel zu viel Unruhe. Dann ist dann auch Clemens Tönnies zurückgetreten. Doch danach wurde selbstkritisch Bilanz gezogen. So schaut's aus.
Clemens Tönnies ist also nicht mehr Schalkes starker Mann. Das mag den einen oder anderen unzufriedenen königsblauen Demonstranten freuen. Aber nüchtern betrachtet war Tönnies bestimmt nicht der Hauptschuldige an dieser Katastrophensaison. Und sein Rücktritt löst deswegen auch nicht unbedingt die Schalker Probleme. So schaut's aus. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wenn das stimmt, ist S04 auf einem sehr guten Weg.
In den vergangenen Monaten hat Schalke 04 in der Öffentlichkeit ein miserables Bild abgegeben.
Ich bin dafür der Verantwortliche, der sportlich Verantwortliche.
Ein Weiter-so beim FC Schalke 04 wird es und kann es nicht geben.
So schaut's aus. Eines der am häufigsten gebrauchten Wörter auf Schalke und ein Versprechen für das künftige Krisenmanagement ist
Transparenz mit vollständiger Transparenz, ganzer Transparenz.
Wir überprüfen das mal. Hat Schalke Kohle vom Staat beantragt?
Da unterliegen wir der Geheimhaltungspflicht.
Verstehe. Und wie sehr wollt ihr euer Gehaltsbudget senken?
Also da bitte ich um Verständnis, dass ich hier an der Stelle keine konkreten Zahlen benennen kann und möchte.
So, aber wie viel wollt ihr denn jetzt ganz allgemein einsparen?
Zu konkreten Zahlen kann und werde ich keine Auskunft geben.
Da wird man allerdings den Eindruck nicht los, dass die neue Transparenz auf Schalke schon noch ein bisschen durchsichtiger sein dürfte. So schaut's aus. Die Schalker Rückrunde war eine Katastrophe. Zu viele Verletzte, sagen die Schalker. Viel zu viele. Und außerdem?
Wir haben keine gute Balance in unserem Kader. Die konnten wir auch im Wintertransferfenster nicht lösen.
Für Transfers war und ist der Sportvorstand zuständig. Der wird in diesem Sommer noch weniger Geld für neue Spieler zur Verfügung haben. Das Saisonziel Europa ist schon mal gestrichen. Die Zuversicht nicht.
Natürlich müssen wir jetzt mit einem kleinen Geldbeutel sehr, sehr gute Transferentscheidungen treffen.
Wir haben eine gute Truppe, das sind gute Jungs und wir kriegen die auch wieder dorthin, wo sie waren.
Und wo waren sie? In der Vorrunde auf dem Weg ins internationale Geschäft, in der Rückrunde Abstiegskandidat. Wir fürchten, bei all den Problemen, die königsblau bleiben, könnte die nächste Saison eher in die zweite Liga als nach Europa führen. So schaut's aus.
Jochen, wie groß ist die Sorge, dass es vielleicht so gehen könnte wie in Stuttgart, in Hamburg, in Nürnberg?
Ich glaube, dass man die Clubs jetzt nicht zwingend 1:1 miteinander vergleichen kann. Klar ist, dass wir eine ganz, ganz schlechte Rückrunde gespielt haben, dass der Trend sicherlich nicht für uns spricht. Wir waren zweitschlechteste Rückrundenmannschaft und haben insbesondere die Spiele jetzt nach Wiederbeginn des Spielbetriebs katastrophal gespielt. Da gibt es kein anderes Wort dafür. Und natürlich bleibt der letzte Eindruck immer hängen einer Saison. Und der war miserabel. Nichtsdestotrotz waren wir an Weihnachten mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainer, mit diesem Umfeld auf dem 5. Platz, 3 Punkte hinter Bayern München. Das heißt,
Wir haben nicht so eine schlechte Mannschaft, wie sie jetzt wie sie die letzten Wochen gespielt hat. Sondern
aber
wir
16 Spiele ist schon sieglos. Ist natürlich
ja, ist eine Menge Holz, ist viel zu viel, da braucht man nicht drüber reden. Es geht auch nicht, dass wir zweitschlechteste Rückrundenmannschaft sind. Mhm. Ein Punkt vor Paderborn, das ist das darf nicht sein. Und da müssen wir die richtigen Schlüsse draus ziehen. Das haben wir getan. Wir haben auch genau analysiert, warum wir so eine Rückrunde gespielt haben. Und da gibt es verschiedene Gründe. Ich meine, neben mir sitzt Toni Lieto. Befasst sich 24 Stunden am Tag mit Schalke 04.
Ist das so, Toni?
Das ist so, ja.
Echt?
Ja.
Schläfst du nicht?
Nein.
Erschreckend.
Oh, und wir hatten vor der Saison hatten wir eine Begegnung im Trainingslager in Mittersiel, wo ich genau darauf hingewiesen habe. Ich habe gesagt, jetzt sprechen wir mal unter uns vor der versammelten Journalistenschar des FC Schalke 04. Und ich habe gesagt, das wird eine ganz schwierige Aufgabe. Und es wird auch kein Sprint über eine Saison hinweg, sondern es wird ein Marathonlauf, weil der Club hat nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich seine Probleme. Habe ich das gesagt?
Was hast du gesagt? Was du damit aber nicht gemeint hast, war diese Rückrunde.
Nein, natürlich nicht. Ich kann ja auch nicht in die Glaskugel gucken und sagen, wir werden diese Hinrunde und diese Rückrunde spielen. Das ist ja nicht möglich. So, wir haben dann angefangen.
Jochen, letztes Jahr wart ihr in Abstiegsgefahr auch. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Und jetzt
diese Rückrunde. Also
ja,
Tendenz sag ich ist ja, natürlich. Nein, die Tendenz ist nicht gut. Und Schalke 04 hat in den vergangenen 4 Jahren dreimal das internationale Ziel verpasst. Das ist auch eine Aussage. Während die 11 Jahre davor 10-mal eine Europa-Qualifikation am Ende einer Saison stand und zumeist Champions League. Das sagt natürlich auch was aus. Mhm. So, und all diese Faktoren müssen wir zusammenbringen und müssen dann drauf schauen, wie kriegen wir diesen Club wieder ans Laufen, weil, und das haben wir in der PK am Mittwoch gesagt, ein weiter so kann es nicht geben. Dafür haben sich die Rahmenbedingungen zu sehr geändert und deshalb kann es auch ein weiter so auf Schalke nicht geben, weil
Das heißt, die neue Zielsetzung sieht wie aus?
Die neue Zielsetzung sieht erstmal dahingehend aus, dass wir wieder in ruhigere Gewässer kommen, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Dass wir aufhören müssen, jedes Jahr mehr auszugeben, als was wir einnehmen. Und einen Kader zusammenstellen, der auf unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten hin zugeschnitten ist.
Wenn man das bezogen auf die PK jetzt mal sieht, wenn Sie sagen, weiter so sollte es nicht geben, dann hat man aber eben einfach den Eindruck, von außen betrachtet zumindest, genau wenn man diese PK sieht, dass da sehr viel weiter so eben drin war. Also die Mechanismen, mit denen da gearbeitet wurde, ist es eben in dem Einspieler ja auch genannt worden, das Wort transparent, es ist 20 Mal vorgekommen in der ganzen PK. 20 Mal ist das Wort transparent benutzt worden. Was eigentlich immer schon ein ganz gutes Indiz dafür ist, dass das Ganze vielleicht doch nicht so ganz transparent wird. Die Beispiele, sicherlich auch ein bisschen unfair, weil sie in dem einen oder anderen Fall, was wollen Sie da jetzt machen, da können Sie schlecht sagen, okay, ich gebe Ihnen jetzt Einblick komplett in meine Bilanzen und Bücher, sicherlich, ne, dann würden Sie den Wettbewerb an der Stelle aufgeben können. Fair enough, aber man muss halt eben schon sagen, da sind so ein paar andere Dinge bei, wo man eben dann doch den Eindruck hat, haben die wirklich verstanden, wo wir jetzt stehen? Also ist jetzt wirklich angekommen, dass jetzt ein Paradigmenwechsel Einzug erhalten muss bei Schalke 04, damit eben dieses Gesamtkunstwerk Schalke wieder funktionieren kann?
Aber jetzt drehen wir mal den Spieß um. Welche Botschaft hätte denn an Ihrer Stelle nach kommen müssen?
Ich glaube einfach, die authentische Botschaft, dass jetzt halt der Wechsel vonnöten ist. Ich glaube einfach, das habe ich, muss ich ehrlich sagen.
Aber haben wir das gesagt oder haben wir es nicht gesagt, dass der Wechsel vonnöten ist?
Ja, wenn Sie sich aber angeschaut haben oder wenn Sie sich angehört haben, was Ihr Vorstandskollege Alexander Jobst gesagt hat und in welchen Punkten beispielsweise dann aus meiner Sicht glasklare Elfmeter sozusagen verschossen wurden oder nicht angenommen wurden. Ich sage nur das Beispiel, das ist ein sehr emotionales Beispiel, das wissen Sie selber, da sind die Menschen sehr wetterfühlig. Stichwort Ihre Fahrer, die gekündigt wurden, da ist er ja konkret drauf angesprochen worden in dieser PK. Hätte man da nicht eine andere Lösung finden können, wo er dann ganz klar sagt, und da geht es ja um Werte.
Lass ihn auch mal antworten noch bitte, ganz kurz.
Wo ich sage einfach, das ist nicht der Punkt.
Vielleicht dieser Vorwurf, der da gerade kam mit den Fahrern.
Also der Punkt ist der, dass bei dem Thema Fahrer, und das hatte ich ja auch damals live auf Sky gesagt, die Berichterstattung in allen Punkten nicht korrekt war. Fakt ist, wir suchen für jeden Einzelnen eine Lösung, haben sie zum Teil auch schon gefunden. Es ist aber auch so, dass ein Thema wie der Fahrdienst einfach mit all den unterschiedlichen Anforderungen viel besser von einem externen Dienstleister erledigt werden kann, als wenn sie das selber machen müssen. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Manche Fahrer haben vielleicht ein Alter erreicht, wo ich als Verantwortlicher auch sage, dann ist es besser, wenn 13-, 14-jährige Kinder von professionellen Fahrern gefahren werden, die eine Personenbeförderungsbescheinigung haben und das Ganze in professionellere Hände gelegt wird. Ich gebe Ihnen recht, Kommunikation nicht gut, auch über das Timing kann man streiten. Das hätte jetzt definitiv zu dem Zeitpunkt nicht sein müssen. Aber die inhaltliche Entscheidung, und da bleibe ich dabei, und da kann noch so viel Kritik kommen, die inhaltliche Entscheidung war die richtige. Und diese Verantwortung haben wir auch. Ein weiter so, immer das Gleiche wieder machen, dann bin ich Verwalter. Dann hätte man mich als Verwalter anstellen müssen, dann ist es okay. Wenn wir aber als Manager angestellt sind, die Dinge ändern, die vielleicht auch mal unbequeme Dinge ändern, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe für eine bessere, eine stabilere Zukunft des Vereins. Ich kann doch nicht ewig immer so weitermachen, während sich der Wettbewerb ändert, während sich die Rahmenbedingungen ändern, während neue Vereine kommen, die es vor 5 Jahren so in dieser Form noch nicht gab. RB Leipzig hat, weil dort gut gearbeitet wird, mittlerweile ein Abo auf die Champions League, nicht international auf die Champions League. Die TSG Hoffenheim macht es einfach gut. Borussia Mönchengladbach, Max Eberl und Co., die machen seit 10 Jahren jetzt einen klasse Job. Freddy Bobic in Frankfurt.
Gut, jetzt kommt Hertha noch dazu wahrscheinlich, ne?
Habe ich auch gelesen, dass sie jetzt ein bisschen Geld zur Verfügung haben. Das sind die veränderten Rahmenbedingungen. Und dann können wir nicht immer so weitermachen wie bislang.
Geld ist ein bisschen untertrieben. Also ein
bisschen aber zurück. Aber ist Mittelmaß denn...
Die Frage ist doch auch, wo seht ihr euch eigentlich in Zukunft?
Ja, ist das,
wo seht Nein, ihr der, der Schalke, 04, Schalke 04 ist ja per se ein großer Verein.
Das unglaublich. Ist der HSV davor für Stuttgart auch gewesen.
Richtig, ja. Richtig. Mit einer unglaublich großen Mitgliedschaft, unglaublich treuen, emotionalen Fans, einer Infrastruktur, die hervorragend ist. Die letzten 15 Jahre, ich habe es gesagt, 12-mal international qualifiziert.
Aber Sie haben im Sportvorstand, finde ich, was total Spannendes gesagt auf der PK. Sie haben gesagt, Sie haben nicht den Eindruck, dass auf Schalke zu wenig verdient wird. Sie haben ja auch mit dieser Gehaltsobergrenze versucht, schon deutlich zu machen, dass man ja fast den Eindruck hat, Schalke ist so ein bisschen so eine Art Selbstbedienungsland für den einen oder anderen gewesen, was Etat oder was Spielerfinanzen angeht, weil da einfach ein sehr hohes Gehaltsniveau einfach liegt. Und Sie sind ja jetzt fast schon, müssen richtig strampeln, um das Ganze runterzutreten, um ein bisschen auf realistische Beine zu stellen.
Über viele Jahre wurden ja diese hohen Ausgaben auch mit entsprechenden Einnahmen wieder gerechtfertigt. Und Schalke hat ja die Verbindlichkeiten von 2010 bis 16, 17, 18 enorm reduziert, weil die sportlichen Erfolge da waren. So, jetzt sind die über 4 Jahre hinweg bis mit der einen Ausnahme der Vizemeisterschaft ausgeblieben. Das macht was mit deiner Einnahmenseite. Und dem muss man Rechnung tragen als Kaufmann. Ich kann nicht ständig im Traumland leben, dass das automatisch so wiederkommt. So funktioniert das Geschäft nicht. Und das haben wir gemeint mit Transparenz, das einmal offen zu kommunizieren, dass Transparenz nicht bedeutet, dass ich die Gehälter offenlege, dass ich die Plan-GUV offenlege. Also, ich meine, bei aller Liebe, aber da bitte ich um Verständnis.
Ja, aber dann müsste es ja für mich, wenn ich das betrachte sportlich, in Zukunft unwahrscheinlich schwierig sein, eben gestandene, gute, vielleicht sogar Top-Spieler zu Schalke zu holen.
Gestandene.
Aufgrund der finanziellen, wirtschaftlichen, angespannten Situation, keine Frage.
Ja.
Aber auch der, und das beobachten ja auch die Spieler, beziehungsweise deren Berater, die sehen ja auch, dass es sehr viele Baustellen auf Schalke gibt, leider Gottes. Dann überlegt man sich natürlich als Spieler, gehe ich jetzt den Schritt dahin? Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen bei Schalke, dass man mehr auf die Knappenschmiede setzen muss und dort irgendetwas aufbauen muss. Ich glaube, das könnte man den Zuschauern oder den Fans auch verkaufen.
Aber alles andere wird, glaube ich, nicht funktionieren. Moment, bitte kurz. Nein, das ist genau der richtige Punkt. Das trifft es ja schon. Sowohl auf die jungen Spieler, die aus der Knappenschmiede hervorgehen, auf diese zu setzen, aber auch auf jüngere Spieler, die wir dann zum Verein dazu holen, wie meinetwegen ein Suat Serdar, der vor 2 Jahren kam, oder letzte Saison ein Ozan Kabak, Weston McKennie, der durch die Jugend ging. Das sind die Spieler, auf die wir in der Zukunft setzen wollen und setzen müssen. Und in einem Punkt gebe ich dir recht, diese gestandenen Topspieler, die werden wir uns in den nächsten Jahren nicht leisten können.
Die Rudis dieser Welt, die viel gekostet haben.
Die werden wir uns nicht leisten können. Aber da muss man eben dann so offen und ehrlich sein und das auch mal kommunizieren.
Dann besteht aber sportlich die Gefahr, dass es tendenziell dahin geht, im nächsten Jahr gegen den Abstieg zu spielen.
Das weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass dies nicht der Fall sein wird, weil wir eine Mannschaft beieinander haben, und das hat sie über 7,5 Monate diese Saison bewiesen, die nicht nur einen guten Fußball spielen kann, einen attraktiven Fußball spielen kann, sondern die auch Ergebnisse erzielen kann.
Aber jetzt gibt es ja schon mal drei Abgänge. McKennie? Ja.
Nee, John Joe Kenny.
Oh, Entschuldigung. Ja. Caligiuri.
Ja. Alexander Nübel.
Genau. Also das waren ja schon Pfeiler in der Mannschaft, wo ich sage, da hätte man was auch aufbauen können.
Absolut, gerade auch mit Daniel Caligiuri. Also vielleicht kannst du dann auch nochmal erklären, warum ihr euch von dem getrennt habt. Denn David Wagner hat ja mehrmals jetzt schon gesagt, dass euch die Führungsspieler fehlen. Daniel Caligiuri in meinen Augen ist eigentlich so ein Führungsspieler, hat auch die letzten Wochen als Kapitän gespielt.
Drei Jahre jetzt in Augsburg.
Drei Jahre
32
bekommen. Ja. Soweit ich weiß, ist das sogar noch mit einem Jahr Option. Bei euch wäre es deutlich weniger gewesen, was die Laufzeit betrifft, glaube ich. Im Gespräch waren vielleicht ein Jahr plus ein Jahr Option. Und da frage ich mich, wenn ihr solche Führungsspieler braucht, warum ihr den zum Beispiel habt.
Dann fragt doch direkt, ob der zu teuer ist.
Nee, das glaube ich nicht.
Nein, Punkt ist folgender, dass wir Daniel, das kann ich ja hier offen sagen, damit es auch mal transparent wird,
ja,
da sind wir wieder. Ein Angebot vorgelegt haben in den Monaten Januar und Februar.
Beide.
Das hat er nicht angenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt. Dann brach die Corona-Pandemie aus, der Spielbetrieb wurde gestoppt. Und zu diesem Zeitpunkt mussten wir dann als eine von verschiedenen Maßnahmen, Investitionsstopp, Einstellungsstopp, Stopp von Transfer- und Vertragsgesprächen, eine dieser Maßnahmen war eben auch, diese Transfergespräche zu stoppen und das Angebot zurückzunehmen. So, dann haben wir wieder gespielt. Er hat Angebote bekommen. Wir konnten ihm kein Angebot unterbreiten zu diesem Zeitpunkt. Und dann ist es auch legitim, dass er irgendwo anders unterschreibt, um seine Karriere fortzusetzen.
Aber er hat dreieinhalb Jahre. Das schließt ja nicht aus, dass ihr ihm in der Phase trotzdem signalisiert, warte mal, wir würden gerne mit dir verlängern, so wie es vielleicht
Benjamin gemacht hat. Aber nicht so lange wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht so lange, wenn das fast vier Jahre sind. Ich meine.
Ja, ich glaube, deine Caligiuri hätte noch ein bisschen länger gewartet und er hätte auch für weniger als drei Jahre.
Lass uns die anderen Personalien gleich noch besprechen. Wie groß ist die Gefahr, dass der Ausverkauf auf Schalke droht? Was mit dem Trainer und wer, nachdem Clemens Tönnies ja nicht mehr da ist, wird der neue starke Mann? Alles gleich bei uns. Hallo von Adel und Band. Wir sind zurück live im Hüttentel am Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Sprechen weiter über Schalke 04. Wir haben es eben gehört, Jochen. 16 Spiele in Folge nicht gewonnen jetzt in der Rückrunde. Warum hält man dann am Trainer fest?
Weil wir von seiner Arbeit überzeugt sind, weil wir über siebeneinhalb Monate in dieser Saison gesehen haben, zu was wir imstande sind. Weil wir mit ihm diese Art von Fußball spielen, die wir schon vor der Saison skizziert haben, die wir auch skizziert haben, bevor wir David Wagner verpflichtet haben. Weil nach dieser Fußballphilosophie haben wir ihn geholt. So hat er in Huddersfield spielen lassen. Das ist auch eine Art von Fußball, die zu dem Verein Schalke 04 passt. Weil er den Menschen führen kann, weil er die Spieler besser machen kann. Das haben wir auch diese Saison gesehen mit Suat Serdar. Amin Harit hatte letzten Sommer keinen Wert mehr. Hat eine fantastische Hinrunde gespielt. Ozan Kabak. Und das sind die Gründe, warum wir an ihm und seinem Team festhalten. Und natürlich an Stellen drumherum genau überlegen müssen, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht und wo müssen wir was verändern. Und
aber dann sag mir doch erstmal, was ihr gut gemacht habt.
Die Art, wie wir Fußball
gespielt haben. Am Anfang der Saison meinst du jetzt?
Ja, ich würde mal sagen, über zwei Drittel der Saison. Also wir haben am 18. Spieltag.
Ein Drittel vielleicht.
Wir haben am 18. Spieltag Borussia Mönchengladbach geschlagen. Dann gehen wir nach München.
Ja. Aber ihr habt doch vor der Pause schon zwei Spiele gehabt, da habt ihr auch.
Unentschieden Freiburg,
Wolfsburg, da konnte man spielerisch schon sehen. So. Und dann seid ihr gut rausgekommen.
Wir hatten aber bis November eine überragende Innenverteidigung mit Stamboli und Sané und einen überragenden Torwart mit Alexander Nübel, der das ganze Kalenderjahr 2019 herausragend gespielt hat, der uns in der Saison davor auch den Klassenerhalt gesichert hat. So, und diese drei Spieler sind uns dann im November, Dezember weggebrochen. Zwei mit langwierigen Verletzungen. Alexander Nübel dann mit einer roten Karte und vier Spiele Sperre. Also das darf man nicht vergessen.
Aber wissen Sie, was mich so überrascht hat, Herr Schneider, war, wenn man jetzt nochmal auf diese PK zurückkommt und davon redet, was das ja auch für eine Aufbruchstimmung erzeugen wollte, das Ganze. Da ist eine Stunde lang an David Wagner vorbeigeredet worden. Eine Stunde saß er da und die Kamera ging immer Ping-Pong zwischen ihm und Herrn Jobst hin und her. Und David Wagner kam dann irgendwann, als der sportliche Teil dann noch offiziell dran war, zur Sache, mir fehlte nur so ein bisschen das, wo wir eben drüber geredet haben, wenn so eine Begeisterung von jemandem da ist, also wenn man auch so eine Aufbruchstimmung vernehmen soll, dass das ganze Umfeld auch mitnimmt, dann sitzt da einer da und sagt dann, ja, war jetzt alles nicht so glücklich und jetzt schauen wir mal, wie es dann nach vorne geht. Und da finde ich halt eben, fehlt so ein bisschen so dieses, was vielleicht auch geprügelt aufgrund der letzten Spiele halt nicht anders sein kann, aber dieses Selbstvertrauen, dass man sagt, okay, jetzt machen wir wirklich einen Schnitt und gehen mit neuer Motivation in die neue Saison.
Weil natürlich aber lassen Sie uns doch diese PK dann zu Beginn der neuen Saison machen. Ich meine, wenn der David jetzt hier munter drauf losgeplaudert hätte, dann hätten Sie geschrieben, was ist das denn für ein Schauspieler? Ich meine, diese neuen Spiele nach der Corona-Pause, die machen natürlich mit dir auch was. Das ist doch ganz normal. Und als Trainer brauchst du genauso diesen Rückenwind der Ergebnisse wie als Spieler. Und das ist doch ganz normal, dass er in so einer Situation nicht freudestrahlend in die PK hineinläuft.
Aber das bleibt in Erinnerung.
Ja, aber es wird wieder eine PK geben zu Beginn der neuen Saison und die wird dann hoffentlich auch in Erinnerung bleiben. Und
was passiert, wenn ihr dann die ersten beiden Spiele verlieren solltet?
Dann spielen wir das dritte Spiel und gewinnen das dritte Spiel. Aber das ist jetzt alles, was wäre, passiert, wenn,
mit dem Trainer natürlich dann,
ist die Frage. Was wäre, wenn? Ich glaube, die Diskussion müssen wir an der
Stelle führen. Aber die Gefahr ist natürlich dann, mit der Gefahr gehst du ja schon in die neue Saison.
Ja, wir sind auch in die letzte Saison gestartet.
Aber es bringt ja nichts,
mit einem Punkt aus zwei Spielen.
Konjunktiv zu reden, es geht ja erstmal darum, wie sieht denn euer Schalke-Weg aus in Zukunft? Wie sieht eure Fußballphilosophie aus? Ihr werdet ja nicht so naiv sein, um mit jungen Spielern spielen zu können. Das geht da nicht. Da gehst du unter der Bundesliga. Da brauchst schon ein Gerüst, was funktioniert. Und in dem funktionierenden Gerüst können auch junge Spieler wachsen, weil sonst wird es schwierig werden.
Von daher, so, Thomas, also du kennst auch unseren Kader.
Ja.
Du weißt, dass da gestandene Spieler drin sind.
Von daher war die Debatte eigentlich mit Caligiuri schon berechtigt. Das ist ein Spieler gewesen, den ich so wahrgenommen habe, der ist immer gelaufen, der war nie lange verletzt oder hat sich auch nach Verletzung schnell erholt, hat immer alles gegeben. Da muss man sich schon die Frage stellen, warum geht der nach Augsburg und kann nicht auf Schalke halten werden?
Denke ich auch.
Die Frage ist berechtigt.
Es ist gefährlich, jetzt mit vielen jungen Spielern in die Saison zu gehen und denen diese Bürde aufzuheizen. In der Vergangenheit war es auch immer so, junge Spieler haben sich auf Schalke entwickelt, die konnten sich entwickeln. Manche brauchten länger, bei manchen ging es schneller. Sané, bei ihm ging es schnell. Bei Kolasinac ging es ein bisschen länger. So, aber wenn du jetzt 4, 5, 6 von diesen Jungen hast, das ist meiner Meinung nach viel zu viel und das ist riskant. Ich würde trotzdem sagen, dass natürlich in der nächsten Saison halte ich Schalke jetzt nicht unbedingt für den Abstiegskandidaten, aber ich sage auch, das, was Stefan auch gesagt hat, auf lange Sicht, wenn ihr jetzt mit diesem neuen Ansatz in die Saison geht und dem Bekenntnis zum Mittelmaß, wie ich es nenne, und es ist ja im Grunde ein Bekenntnis zum Mittelmaß, kann es natürlich auch schnell mal nach unten gehen. Und wenn du da nicht ein festes Gefüge in der Mannschaft hast, ist das, glaube ich, das größte
Risiko. Was mir bei euch auch aufgefallen ist, so, und ihr habt so viel Verletzte. Ihr spielt einmal die Woche. Warum habt ihr so viel Verletzte?
Ja, daran haben sie ja jetzt gearbeitet. Das kommt das komplette
Athletik-Trainer-Team. Ich stelle die Frage direkt an den Jochen. Warum habt ihr so viel Verletzte bei einem Spiel pro Woche? Was ist da los? Trainingssteuerung, Trainingsbelastung, ärztliche Abteilung, keine Ahnung.
Und die Verletzten, die ausgefallen sind, noch länger ausgefallen.
Gebe ich dir recht, das sind Dinge, aber nicht nur die letzten 12 Monate, auch schon länger nicht gut gelaufen, weil diese Vielzahl an Verletzungen hatten wir auch in der Saison 18-19. Und deshalb haben wir in dem Bereich massive personelle Veränderungen vorgenommen.
Ist das ein Eingeständnis?
Ja, natürlich. Ne? Natürlich.
Deswegen haben Sie jetzt auch das komplette Athletik-Trainer-Team ausgetauscht.
Ja, genau. Ja, da sind wir nicht gut genug. Das ist nicht gut genug für Bundesliga. Und dafür machen die anderen den Job zu gut. Und da haben wir extrem Nachholbedarf. Und deswegen haben wir uns in dem Bereich neu aufgestellt. Da gebe ich dir recht. Diese Vielzahl an Verletzungen, natürlich sind da zum Teil Kontaktverletzungen dabei, die kannst du nicht vermeiden. Aber diese Vielzahl von Verletzungen ist nicht zu akzeptieren.
Jetzt muss ich aber, weil das hat uns ja oft in unseren Sendungen begleitet, die Personalie Nübel. Warum wurde mit Nübel so umgegangen, wie mit ihm umgegangen wurde? Das würde mich mal persönlich interessieren.
Ja, also ich habe am 1. März 2019 auf Schalke angefangen. Ich habe, glaube ich, in den ersten 2 Wochen direktes Gespräch mit ihm bzw. seinem Berater geführt, weil ich unbedingt den Vertrag verlängern wollte. Dann haben wir uns vertagt auf den Sommer hinaus, immer mit der Zusage, ihr habt alle Chancen dieser Welt. Okay. Wir haben ein Angebot unterbreitet, wir sind nicht zusammengekommen oder beziehungsweise wir haben gar nicht über dieses Angebot groß gesprochen. Wir sind dann in die neue Saison gegangen. Alex hat, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, herausragende Leistungen gebracht, toller Typ. In seinem jungen Alter einer, der Führungsspieler ist.
Trotzdem war es ein Fehler, ihn zum Kapitän zu machen, muss ich sagen.
Weiß ich nicht, das ist jetzt...
Nee, der Fehler war eher, das war aber nicht die Frage, weil das interessiert mich. So, warum
du nimmst die Binde wieder weg. Das Hin und Her ist er schnell erklärt. So, er spielt auch eine sehr gute Hinrunde.
Ja.
Er hält gegen Eintracht Frankfurt die rote Karte. 4 Spiele Sperre. Mhm. Dann kommt Markus Schubert ins Tor, macht es gut in den Spielen.
Ja.
In der Zwischenzeit gibt Alexander Nübel bekannt zunächst, dass er auf Schalke nicht verlängern wird. Anfang Januar, dass er zum FC Bayern München geht. So, nach wie vor ist er in der Bundesliga gesperrt, Schubert spielt.
Ja.
Dann zieht sich Schubert eine Verletzung an der Patellasehne zu. Das war so und es war auch nicht vorgeschoben. Und Alexander Nübel kommt wieder ins Tor.
Ja, wäre ja eigentlich logisch nach einer tollen Saison oder das ganze Jahr 2019, dass man nach einer Sperre sofort wieder zurückkommt.
Genau, er kam wieder zurück und hat wieder gespielt, hat dann auch gut gespielt. Ja. In Berlin, Pokal gegen Berlin haben wir noch gewonnen zwischendurch mal.
Leipzig ist untergegangen.
So, und dann kamen die beiden Spiele gegen RB Leipzig zu Hause, wo ihm der Ball reinrutscht nach einer Minute. Ja. Und in Köln, wo er diesen Fehler begeht. Und ich habe nach dem Spiel in Köln habe ich mich schützend vor Alexander gestellt und habe gesagt, es ist ein Wahnsinn, mit welcher Häme 50.000 Menschen diesen Jungen jetzt übergießen. Also haben wir nicht viel aus der Geschichte mit Robert Enke gelernt, wo alle gesagt haben, so dürfen wir mit unseren Spielern nicht umgehen. Mhm. Und Alexander Nübel war in dem Moment fix und fertig. Und aus diesem Grunde hat der Trainer den Wechsel nochmal zu Markus Schubert vorgenommen. Also das war im Prinzip ein Wechsel nach 2 Spielen, wo er dann...
Aber dann ja auch wieder zurück.
Jetzt wieder zurück,
weil der Markus dann auch nicht alles gehalten hat.
Ist ja klar. Also die Geschichte kam ja noch dazu. Wir hatten
also hing das nicht mit dem Wechsel Bayern München zusammen?
Nein, das hing mit den Leistungen zusammen. Und natürlich hatten wir auf der Position im Kalenderjahr 2019 Ruhe. Und in 2020 war das ein Thema. Und natürlich sieht das jetzt so aus, hin und her gewechselt. Aber wenn man sich mal die einzelnen Etappen durchgeht, warum, was passierte, dann wird es, glaube ich, irgendwo verständlich.
Dann heißt das ja, und ich würde den Weg wirklich sympathisch finden, wenn Schalke wirklich ausruft, wir wollen mehr auf die Jugend und jungen Spieler setzen. Ja, man braucht eine Achse, das ist klar, mit erfahrenen Spielern, um die Liga zu halten. Aber jetzt besteht doch auch die Gefahr bei den jungen Spielern, dass denen das sehr wohl auch passieren kann.
Ja, und natürlich tun sich die jungen Spieler immer schwerer, wenn sie in eine Mannschaft reinkommen, die nicht stabil ist. Wenn sie in eine Truppe kommen, die funktioniert, wo ein paar Leithirsche dabei sind, die sie führen, das ist klar. Aber nochmal, wir haben ja jetzt auch nicht eine Ansammlung von Teenagern auf dem Platz oder im Kader stehen, sondern wir haben ja auch erfahrene Spieler. Das Thema ist ja, welche Spieler holen wir dazu? Sind es eher die gestandenen Topspieler oder werden dies eher die Jüngeren sein?
Jochen, das ist eine gute Frage, die beantwortest du uns nach nur einem Spot. Pass auf. So, Jochen, weiter geht's. Rudi, Uth, kommen zurück?
Ja.
Und?
Kommen zurück, sind ja gestandene Bundesligaspieler, tolle Spieler.
Bentaleb habe ich noch vergessen.
Auch der Mannschaft, die das Gerüst in der Mannschaft
bilden. Also mit denen plant ihr auch dann?
Mit denen planen wir, ja. Nabil Bentaleb müssen wir jetzt sehen, wie die Saison bei ihm, bei Newcastle United zu Ende gehen.
Aber das ist schon sehr teuer, ne?
Ob die Option ziehen. Ja, die sind teuer. Ja, klar. Ich meine, da brauchen wir auch nicht drumherum diskutieren. Wir haben in der letzten Saison, letzten Sommer, haben wir Breel Embolo verkauft und wir haben 9 Spieler verliehen, auch um entsprechendes Kapital zu generieren, um auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können. Ich habe auch letzten Sommer schon gesagt, ich will nicht weiter in die Verschuldung gehen, um damit Spieler zu kaufen, sondern wir arbeiten mit dem, was uns zur Verfügung steht. Und wir haben 9 Spieler verliehen. Das ist natürlich auch, das bindet Kapital. Und wenn ich in den Spielen jetzt, egal gegen Borussia Mönchengladbach, gegen Bayer Leverkusen, von RB Leipzig rede ich gar nicht. Zuletzt haben wir Leverkusen gespielt. Wenn ich da auf die Ersatzbank gucke, welche Qualität Leverkusen hat, dann ist das schon enorm. Und wir können dieses Kapital oder unsere PS gar nicht so sehr auf die Straße bringen, weil viel auch gebunden ist für Spieler, die wir verliehen hatten. So, und dem müssen wir einfach Rechnung tragen. Aber ich sage, wenn uns das wieder gelingt, junge, gute Spieler zu holen, wie Kabak, Jonjo Kenny, leider nur geliehen, aber das war eine klasse Geschichte, dann können wir auch eine ordentliche Mannschaft aufs Feld führen. Und darüber hinaus haben wir, glaube ich, eine der besten Nachwuchsakademien in Deutschland, wenn nicht in Europa. Wir haben mit Norbert Elgert einen der allerbesten Ausbilder, die es überhaupt gibt, der jetzt über 20 Jahre hinweg nachgewiesen hat, was er aus
Talent... Das steht auch außer Frage.
Ja, aber der Punkt ist...
Verlasst euch nicht zu sehr darauf.
Aber die müssen trotzdem natürlich mal... Stopp. Ein Punkt ist aber auch, und das habe ich bei der letzten Mitgliederversammlung vor einem Jahr gesagt, wir müssen unserer knappen Schmiede natürlich auch Top-Talente zur Verfügung stellen.
So, in die, da müssen wir investieren. Das kostet heutzutage Geld, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber ich muss halt auch für 16-, 17-Jährige heutzutage Geld in die Hand nehmen. So, das ist bislang auf Schalke nicht passiert, aber das haben wir geändert. Und das werden wir in der Zukunft noch mehr ändern, weil das ist unser Weg.
Das ist ja jetzt nicht so ein unfassbares Novum auf Schalke, dass man auf Talente der Knappenschmiede setzt. Das
Nein,
ist,
aber die Zeiten haben sich geändert. Früher sind ja die Talente ja zugeflogen. Ja. Mittlerweile musst du die Geld Frage dafür ist, in die Hand nehmen.
Ihre Vorgänger hatten halt eben das ein oder andere Mal jedenfalls die Meinung, dass man halt eben nicht auf diese Talente auch weiter gesetzt hat. Wenn man sich anschaut, wer in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren da alles einmal so durchrotiert ist, wenn man sich diese Mannschaft anschauen würde, dann wären sie wahrscheinlich, das ist eine Weltauswahl, mit der sie sonst wo spielen könnten. Ist jetzt aber halt eben nicht so und hat sich anders entwickelt. Die Frage ist ja halt eben nur das, was eben angesprochen wurde oder was Sie ja auch selber gesagt haben, wo Sie den FC Schalke, sagen wir mal, mittelfristig aufgrund der Parameter sehen, ob das tatsächlich für den Markt gesehen real ist, dass Sie sich da so aufstellen können, weil ich sehe Schalke definitiv nicht mit der Möglichkeit, dass Sie sich im Mittelmaß etablieren. Nein,
aber nochmal, auch hier, es gibt ja zwei Zeitachsen. Das eine ist das Kurzfristige, das ist die kommende Saison. Wie kommen wir sportlich und wirtschaftlich durch diese schwierige Phase? Und die ist nach wie vor schwierig. Wir verlieren bei jedem Zuschauer, bei jedem Heimspiel ohne Zuschauer 2 bis 2,5 Millionen Euro. Wir haben dank dem guten Konzept der DFL zum Glück die Saison zu Ende bringen können. Wir wissen aber noch nicht, was im Herbst passieren wird. Wir wissen nicht, wie die allgemeine Lage sich entwickelt. Wir wissen nicht, wann wieder mit Zuschauern gespielt werden kann. Das sind ja alles Unbekannte in der Rechnung.
So, aber Jochen, deshalb, du kannst aber rechnen bis zum 5. Oktober, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Das kannst du rechnen.
Ja, aber am 5. Oktober wird auch die nächste Saison nicht beendet sein, sondern da läuft die, glaube ich, noch.
Aber dann ist der Transfermarkt beendet.
Ja, aber Thomas, das sind ja alles Komponenten, die damit reinspielen. Das ist ja nicht ganz so einfach,
die Rechnung zu ändern. Aber die Parameter sind klar. Du weißt genau ungefähr, was du planen.
Die Parameter sind nicht klar.
Also ich gehe mal davon aus, es wird nicht viel passieren auf dem Transfermarkt.
Bis auf ein paar Leihgeschäfte. Aber von Vermutungen ist es schwierig, eine Planung anzustellen. Es gibt unfassbar viele Unwägbarkeiten in der Plan-G&V von einem Fußballverein. Allgemein schon, ganz kurz, Thomas, einen Moment. Allgemein schon, aber jetzt in Corona natürlich im Besonderen. Und dem müssen wir Rechnung tragen. Deswegen sage ich, um auf meinen Ausgangspunkt zurückzukommen, wir müssen den Club durch diese Saison führen. Sportlich, wirtschaftlich, dass wir wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Was danach kommt, ist das andere Thema. So, und da müssen wir sehen, wie sieht die Zukunft von Schalke 04 in dem Wettbewerbsumfeld aus. Und am Ende werden wir was präsentieren und dann entscheidet ganz allein der Souverän, wie die Zukunft von Schalke 04 aussehen soll. Und so viel Vertrauen kann man uns entgegenbringen, dass wir in der Lage sein werden, was zu konzipieren, was auch zu Schalke 04 passt.
Da gebe ich mal zur Ruhe drüber. Wie viel Vertrauen haben denn die Fans?
Ja, wir haben ein paar Fragen vor allem gesammelt, dann auch an Sie, Herr Schneider. Aber der Aspekt, der vorhin aufkam, mit den gut ausgebildeten Spielern von Schalke, die dann aber anderen Vereinen dienen, dazu hat sich auch Karl-Heinz Rummenigge geäußert. Die Bayern haben ja auch schon diverse Schalker in den Reihen und sagt da was ganz Erstaunliches im großen Sport1-Interview online. Der FC Schalke hätte in der Zwischenzeit wahrscheinlich deutscher Meister werden können, wenn sie diese, da ging es um Neuer, Goretzka, Nübel und Sané und viele weitere Spieler, die sie in ihrer Nachwuchsabteilung erstklassig ausgebildet haben, hätten halten können. Also das Dilemma, gute Spieler auszubilden und die dann aber anderen Vereinen zur Verfügung stellen zu müssen. Und was die Fans betrifft, da haben wir diverse Fragen bekommen. Ich habe mal zwei rausgezogen. Knappe 04 mit dem bezeichneten Namen auf Twitter möchte wissen, ohne Moos nichts los. Wann kommt die Ausgliederung? Gerne dazu vielleicht ein paar Angaben. Und Rainer Hoffschlag sagt, Herr Schneider, wie stellt sich die momentane Situation für Sie persönlich dar? Sie sind doch sicherlich mit ganz anderen Zielen und Gedanken zum FC Schalke 04 gekommen. Ist es für Sie eher deprimierend oder doch motivierend, den FC Schalke hier und heute zu führen?
So. Fangen wir mit Karl-Heinz Rummenigge an.
Ja, okay. Die darfst du schnell beantworten, den Rest machen wir dann gleich.
Ja, da kann ich ihm ja nicht widersprechen, nur jeder einzelne Spieler ist ein Einzelfall. Da gab es Gründe, warum er gewechselt ist. Zum Teil gegen Ablöse, weil er in das letzte Vertragsjahr ging. Zum Teil leider ablösefrei. Leider ist die Anzahl der Spieler, die Schalke 04 ablösefrei verlassen haben, enorm hoch. Mhm. Den Betrag wollen wir gar nicht hochrechnen, wenn die noch ein bisschen länger geblieben wären oder länger Vertrag gehabt hätten, was da zu erzielen gewesen wäre. Aber das geht anderen Vereinen genauso. Natürlich muss es das Ziel sein, die eigens ausgebildeten Talente möglichst lang zu halten, wie wir es jetzt auch zum Beispiel mit unserem Innenverteidiger Malik Djau gemacht haben, wo wir den Vertrag dieser Tage bis 2024 verlängert haben. Und das muss das Ziel sein. Letzten Sommer haben wir mit Weston McKennie verlängert, im Dezember mit Amin Harit. Diese Spieler möglichst lange zu halten. Und dann kommt es immer darauf an, wie ist die Entwicklung des Clubs, wie ist aber auch die individuelle Entwicklung des Spielers. Stefan Effenberg hat sich irgendwann auch mal schneller entwickelt als Borussia Mönchengladbach. Und dann ging er zu Bayern München.
Bist du sicher? Bist du, ja?
100%.
Okay.
Ich hab das,
hast recht.
Ja.
Komm, wir reden gleich weiter. Ausgliederung war noch eine Frage. Was ist mit Clemens Tönnies? Wollen wir wissen, wer wird sein Nachfolger? Und dann schalten wir nach Heidenheim zu Frank Schmidt. Zum Trainer, morgen ja Relegation und ganz Heidenheim träumt natürlich von der ersten Liga. Sie können auch träumen und zwar von 100.000 Euro. Hallo von Arlo und Wendt, live aus dem Medienhotel am Münchner Flughafen, Check 24 Doppelpass. Doch, wir hatten noch kurz vor der Unterbrechung zwei Fragen der Fans. Erstmal, ob du deprimiert bist, das war glaube ich die eine, oder?
Natürlich,
das? Desillusioniert.
Desillusioniert. Also ich war natürlich die letzten Wochen, war ich deprimiert. Insbesondere die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Weil wir, ja, das ist nicht akzeptabel und wir zum Teil auch, muss man ehrlicherweise so sagen, in einigen Spielen nicht wettbewerbsfähig waren. Und das ist dann schon extrem deprimierend. Aber jetzt geht es darum, nach vorne zu blicken und die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Und das andere Thema habe ich, glaube ich, schon beantwortet.
Ausgliederung.
Ausgliederung, Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft als zweiten Schritt, wo ich sage, da sind wir aufgefordert, uns Gedanken zu machen, ein Modell zu entwickeln. Und dann am Ende entscheidet allein der Souverän die Mitgliederversammlung. Und dieses Votum gilt es in der Demokratie zu akzeptieren. Eine 75% Mehrheit. Ne? Ja, ist auch richtig, weil das ist eine gravierende Entscheidung. Und dementsprechend muss diese Hürde so hoch sein.
Aber sehr schwer und im Moment sowieso utopisch. Deswegen würde es noch auch noch ein paar Monate dauern, bis es dazu käme, zumindest.
Aber das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Das ist jetzt im Moment nicht das Thema. Genau, jetzt geht es darum, den Club aus dieser Corona-Krise sauber zu führen.
Langfristig kommt ihr mit ohne Ausgliederung ja nicht weiter. Dafür sind, auch wenn ihr die Ansprüche jetzt zurückgeschraubt habt, sind einfach die Ansprüche eines FC Schalke 04 nicht kompatibel heutzutage mit einem e.V. Das
ist ja, aber es ist auch zu
kurz. Warum sollte das?
Moment,
das
kurz. Es ist auch zu kurz gesprungen, nur zu sagen, die Ausgliederung ist das Allheilmittel.
Das ist
es gibt genügend Vereine, die diese nicht gut umgesetzt haben und diese Mittel dann auch nicht gut eingesetzt haben.
Aber deswegen, der Weg der Zukunft
ist es hier mit viel Sorgfalt und Bedacht, ein mögliches
Modell zu entwickeln. Der Weg der Zukunft ist aber nicht, dass ihr euch auch künftig immer Geld leihen müsst von Banken. Das ist ja das große Problem. Deswegen habt ihr diesen Schuldenberg und deswegen ist langfristig gesehen für eure
Ansprüche. Aber ich glaube, das haben wir am vergangenen Mittwoch ganz klar deutlich gemacht.
Ja, muss man sagen. Clemens Tönnies ist nicht mehr da, ist zurückgetreten. Der hat aber auch ganz klar gesagt, Ausgliederung, da sehen wir es, ne? Muss sein.
Derjenige übrigens, der jahrelang gesagt hat, keine Ausgliederung, Schalke 04 muss ein e.V. bleiben. Solange wie er dort Aufsichtsratsvorsitzender
ist, Nachfolger?
Ist das nicht mehr.
Sein Nachfolger ist schon gewählt klar? Aus der Mitte des Aufsichtsrats heraus. Sein bisheriger Stellvertreter, Dr. Jens Buchter, der ja auch schon kommissarisch übernommen hatte, letzten Herbst für 3 Monate.
Er hinterlässt aber schon eine große Lücke, ne? Oder so,
kann das ist ja klar, das ist ja bei jedem Verein so, wo dieser Kopf dann irgendwo den Verein verlässt. Thomas und ich, wir haben vorher drüber gesprochen, über Gerhard Mayer-Vorfelder, der nach 25 Jahren Präsidentschaft den VfB verließ. Das ist klar, aber da sind wir jetzt gefordert, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Strukturen zu schaffen.
Ist auch eine Chance.
Im Sinne des FC Schalke 04.
Ich wollte einmal noch den Einspruch hinterlegen. Ich finde, also die weil das eben so nonchalant daherkam, also es gibt nur eine Möglichkeit oder die Ausgliederung ist so ein Stück weit ein Selbstläufer, sehe ich 0,0 so. Ich glaube,
wer hat das gesagt?
Kam eben aus der Runde, glaube ich.
Selbstläufer auf gar keinen Fall.
Ich habe gesagt, dass
das der richtige Weg ist.
Aber das ist der richtige Weg ist und da sage ich halt, genau, da sage ich aber eben halt, ich halte das für einen, gerade im Fall von Schalke 04, für einen absolut falschen Weg. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg für Schalke ist, weil eben genau dieses Alleinstellungsmerkmal, was man, nicht Alleinstellungsmerkmal, gibt ja noch ein, zwei andere, aber was man als Schalke 04 da in die Waagschale schmeißen kann, langfristig sich einfach deutlich mehr auszahlen kann als das andere.
Wo
man
aber jetzt lassen Sie sich doch mal überraschen. Jetzt lassen Sie sich doch mal überraschen.
Absolut.
Was wir dann irgendwann, das ist jetzt
nicht Sie haben es jetzt erste, ja aber schon zum Thema
was gemacht. Was wir denn irgendwann mal vorstellen werden. Und vielleicht sind wir doch nicht so doof, wie wir aussehen und finden was auch die Schalker Seele trifft, was genau zu Schalke 04 passt, was nicht eine Kopie von anderen Vereinen ist.
einfach mal überraschen lassen, abwarten und nicht per se gleich vorneweg sagen, das, okay. Das hat keine Zukunft.
Das klingt, auf Schalke. Das klingt nach einem schlüssigen internen Konzept, Jochen.
Das kostet die Transparenz durchkommen.
Nein, aber komm, wenn sich alle so kämpferisch demnächst auf Schalke geben, dann mache ich mir nicht so viele Sorgen. Sportliche Situation nochmal. Schwolo, Torwart, 8 Millionen. Teuer, ne? Kommt er?
Ja, ich halte es immer.
Der Trainer möchte gerne, also einen Torwart, einen Stürmer.
Ja, aber ich halte es immer so, dass es gehört sich nicht, zumindest nicht für einen Vereinsvertreter über Spieler anderer Vereine zu sprechen. Ich möchte auch nicht, dass sich andere Vereine über unsere Spiele äußern. Deswegen halte ich mich da dran.
Aber Fährmann kommt zurück?
Ist schon wieder da.
Okay. Ja, will auch
Ralf da. Ralf hat die letzten Wochen und Monate bei uns schon mittrainiert, weil auch in Norwegen die Saison unterbrochen wurde oder nicht begonnen hat.
Gucken, was mit Markus Schubert ist. Vielleicht leitet er ihn ja doch noch aus. Auch eine Möglichkeit.
Müssen wir mal sehen. Es sind jetzt einige Unbekannte. Nur ich möchte mich nicht über Spieler anderer Vereine äußern.
Wichtig aber
dann sag was zu McKennie. Geht er zu Hertha? Ist er dein Spieler?
Er ist unser Spieler. Dafür ich gehe auch stark davon aus, dass er bei uns bleibt.
Wichtig ist der Stürmer.
Das steht mal fest, oder? Ein Stürmer braucht er auf jeden Fall.
Ja, wir haben, das ist ja auch eine der Erkenntnisse aus dieser Saison, wir haben zu wenig Stürmertore gemacht.
Nee, aber die Erkenntnis hättet ihr vorigen Sommer eigentlich schon haben müssen.
Ja, aber nochmal, es ist dann auch eine Frage des Kapitals. Und ich habe ja gesagt, letzten Sommer haben wir gesagt, wir gehen nicht noch mehr in die Verschuldung, wir gehen nicht noch mehr Risiko.
Habt aber 15 Millionen Euro für Ozan Kabak
bezahlt. Ja, weil das eine Gelegenheit war, da war eine Klausel da.
Das stimmt.
Und dann musst du halt zuschnappen.
Und ihr könnt ihn vielleicht auch irgendwann, er hat auch eine Klausel, vielleicht für 50 Millionen, je nachdem, wie er sich entwickelt. Aber ihr habt darauf verzichtet, einen Mittelstürmer zu holen. Ihr habt noch Benito Rahman geholt, der ja kein klassischer Mittelstürmer ist. Er ist mehr einer über Außen, ein Konterspieler. Da habt ihr diese beiden hohen Investitionen getätigt. Habt aber den Stürmer vergessen. Ihr habt im Winter versucht,
nachzujustieren. Ja, wir haben ihn nicht vergessen, nur wir haben ja auch Spieler da. Und ich muss sagen, auch in der kompletten Hinrunde, die wir gut gespielt haben, hat Guido Burgstaller gute Leistungen gebracht. Er hat leider kein Tor geschossen. Bei der Anzahl seiner Chancen hätte er an Weihnachten locker bei 5, 6 Toren stehen können. Wenn er die gemacht hätte, mit dem Selbstvertrauen, wären in der Rückrunde noch ein paar dazugekommen. Kann ich kurz ausreden?
Ja, klar.
Danke. Das ist jetzt relativ viel Konjunktiv. Nur wenn wir in der Hinrunde ein paar Stürmertore mehr machen, dann stehen wir nicht bei 30 Punkte, sondern vielleicht bei 34, 35. Wir haben sie nicht gemacht. Jetzt in der Rückschau kann man sagen, es war ein Fehler da, nicht noch zu investieren.
Ihr habt ja auch noch Stürmer abgegeben. Also ihr habt Breel Embolo abgegeben für 10 Millionen Euro nach Gladbach, für den ihr 3 Jahre vorher 27 Millionen Euro bezahlt habt. Ihr habt im Verlauf der Saison dann auch noch Marc Uth abgegeben, ein Stürmer, der super in Köln auch funktioniert hat. Das waren alles so Dinge, Er kommt jetzt zurück. Mal gucken, ob er dann noch bleibt.
Das ist eine andere Sache.
Genau. Aber das hat natürlich auch alles zu dieser Rückrunde geführt. Ne?
Kann ich vergessen. Ja, aber zu Breel hatte ich vorhin schon was gesagt, dass wir natürlich auch Geld generieren mussten, um überhaupt auf dem Transfermarkt tätig werden zu können. Er spielt in Gladbach auch ein Stück weit eine andere Position als auf Schalke, die ihm viel besser zugutekommt.
Hätte er bei euch auch spielen können.
Ja, aber deswegen hätten wir dann trotzdem noch vorne einen Stoßstürmer gebraucht. Und wir haben auf seiner Position.
Ich finde, das könnt ihr beiden gleich mal in Ruhe noch beim
Essen ausdiskutieren. Wir haben schon so oft darüber gesprochen.
Ja, du bist ja 24 Stunden immer dann unterwegs. Jochen, herzlichen Dank erstmal bis hierhin. Danke. Vor allen Dingen, dass du in der Situation gekommen bist. Ne? Ja, haben wir schon gesagt, Respekt. Respekt. Viel Glück und Erfolg. Ne? Wir gehen jetzt nämlich mal nach Heidenheim. Du kennst den Frank Schmidt sehr, sehr gut, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ich kenne die Heidenheimer Verantwortliche sehr gut. Wir haben jahrelang mit dem VfB immer zur Saisoneröffnung Freundschaftsspiele bestritten. Weil die Heidenheimer, das sind kluge Schwaben, die haben dann dieses Spiel immer schon gratis in die Dauerkarte reingepackt. So dass die Heidenheimer eifrig Dauerkarten gekauft haben. Und der Erfolg ist Frank und Holger Sandwald von Herzen zu gönnen. Natürlich muss ich jetzt neutral sein, weil auch Werder Bremen eine Institution in der Bundesliga ist. Aber es ist einfach schön anzusehen, welcher Erfolg auf der Ostseite da im Moment vorhanden ist.
Frank, jetzt sagen wir noch mal großen Glückwunsch schon mal zu der bisher tollen Saison, muss man sagen. Morgen das i-Tüpfelchen. Ist das 0-0 eigentlich ein gutes Ergebnis? Oder ist es auch ein bisschen gefährlich? Ja, wir hören leider nichts.
Nee. Hm?
Ich höre euch. Hört ihr mich auch?
Frank, hörst du uns? Ja, ne? Wir hören dich leider nicht. Versuch es nochmal, bitte.
Ja, sehr gerne. Also nochmal, hallo in die Runde nach München.
Kannst du nicht lesen?
Das war doch deine Aufgabe früher.
Okay, warte mal.
So, ich frage,
ruf ihn mal an. Immer noch kein Ton?
Wir hören ja nichts, es tut mir leid. Frank, wir hören dich, du sollst einfach mal ein bisschen was erzählen, warum morgen das Wunder von Heidenheim geschieht.
Jetzt
hören wir jetzt. Dich, ja, jetzt, endlich. Sorry.
Es kommt selten vor, dass man mich nicht versteht. Also erstmal hallo in die Runde nach München. Ich habe es im Vorfeld gesagt, wir wollten in Bremen so ein Ergebnis, das uns auch an die Chance glauben lässt. Mit dem 0-0 haben wir definitiv die Chance. Natürlich ist mir bewusst, dass momentan von dem 0-0 mit einem Sieger Bremen gesprochen wird. Aber ich glaube, alles ist offen. Wir haben dieses Ergebnis erzielt und wir freuen uns jetzt tierisch auf die Spielmord.
Ich habe mir sagen lassen, du warst eben im Wald in Ruhe spazieren gehen und hast deinen Matchplan gefunden. Wie sieht er aus?
Ja, ist nicht ganz richtig. Das war gestern schon, weil wenn ich jetzt erst überlegen würde, wäre es zu spät. Auf dem Weg zum Training mit dem Fahrrad, ich wohne ein bisschen außerhalb durch den Wald. Da kann man wunderbar abschalten und tolle Gedanken haben. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch morgen wieder den richtigen Plan haben. Aber kein Plan nützt was, wenn wir nicht wieder so emotional und so leidenschaftlich Fußball spielen, wie wir es im Hinspiel in Bremen gemacht haben.
Was macht ihr Mut, eure Heimstärke? Ich glaube, zweitbeste Team seid ihr in der zweiten Liga, ne?
Ja, definitiv. Wir haben über 2 Punkte im Schnitt geholt diese Saison zu Hause. Auch die 2 Spielzeiten davor schon mit jeweils 30 Punkten gut gepunktet. Es war schon immer so, dass wir hier in Heidenheim, höchstgelegenen Stadion Deutschlands im Profifußball, gut gepunktet haben. Und natürlich ist es ein Punkt, mit dem wir morgen auch dann auch aufwarten wollen.
Gib uns mal einen Eindruck, wie groß ist die Euphorie denn jetzt schon in Heidenheim und Umgebung?
Ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin in der Quasi-Quarantäne. Ich bin entweder hier oben oder zu Hause. Ich bin seit Wochen nicht mehr in der Stadt unterwegs gewesen. Aber ich glaube, gerade jetzt mit dem Ergebnis, mit dem 0-0 in Bremen, sind ein paar aufgewacht. Ich glaube jetzt wirklich dran, dass die Sensation auch erreicht werden kann. Und ich bin mir sicher, dass da Heidenheim jeder morgen dabei sein wird. Zwar nicht im Stadion, aber zumindest am Fernsehen.
Jochen und ich waren uns eben nicht ganz einig. Du hast in der Oberliga oder Verbandsliga angefangen in Heidenheim? Also bist 13 Jahre jetzt schon da?
Also ich glaube, es sind schon 17 Jahre, wenn man die Zeit als Spieler noch dazu nimmt. Ich bin in der Verbandsliga dazugekommen 2003, wo ich meine Karriere dann selber beendet habe. War ein bisschen nur bescheiden aus in der zweiten Liga, aber immerhin. Und vernommen habe ich dann 2007 als Trainer in der Oberliga.
Wir haben natürlich auch in Bremen mal reingehört auf der PK und wollen mal jetzt Florian Kohfeldt zu Wort kommen lassen. Er hat sich nämlich auch zu dir geäußert.
Auch wenn diese gesamte Saison wirklich nicht gut war und auch für mich persönlich natürlich sehr belastend war, das ist ja gar keine Frage, habe ich mir auch vorgestern nochmal die Frage gestellt, Florian, wenn du jetzt einen anderen Lebensweg gehabt hättest und du wärst, keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich jetzt in der alten Herren von Jan Delmenhorst spielen und wäre, ich habe keine Ahnung, ich will jetzt keinen anderen Beruf nennen, aber irgendwas wäre ich geworden, Lehrer vielleicht, keine Ahnung. Und mich würde jemand anrufen und sagen, Florian, willst du dieses Spiel betreuen und willst du dabei sein für deinen Verein und da deinen Beitrag zu dann da hätte ich mich wahrscheinlich nicht mal zu Hause verabschiedet, sondern wäre unterwegs gewesen. Ich weiß, was auf dem Spiel steht, keine Frage, aber nochmal, irgendwie sind das ja auch die Tage, wo Geschichten geschrieben werden und da haben wir doch alle von geträumt, als wir klein waren. Deshalb, los geht's nach Heidenheim.
Also das war übrigens nicht der O-Ton, den ich meinte gerade. Was glaubst du denn, Stefan?
Die Chancen? Also ich glaube, dass für Werder Bremen das 0-0 gar nicht so schlecht ist. Sie haben ein schlechtes Spiel gespielt.
Ein ganz schlechtes Spiel.
Das Ergebnis war aber darüber hinaus dennoch positiv für die Bremer. Ja. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich um die Heimstärke der Heidenheimer. Und sie sind gierig und sie können ja riesengroße Sensationen schaffen. Also ich möchte mich hier neutral halten und beiden die Daumen drücken.
Okay, jetzt hören wir mal, was Florian Kohfeldt zu Frank Schmidt gesagt hat.
Ich fand den Austausch am Spielfeld gut, super sogar, weil wir haben uns hier oben bei der PK gesehen und sind auch schon ein paar Worte gefallen während des Spiels, aber wir beide, glaube ich, schätzen das und das gehört dazu. Also ich fand das gut. Hat mir Spaß gemacht mit ihm. Ansonsten bleibt nur zu erwähnen, welche herausragende Leistung er in Heidenheim vollbracht hat über das letzte Jahrzehnt. diese Mannschaft jetzt oder diesen gesamten Verein an die Grenze, an die Schwelle zur Bundesliga zu bringen, ist natürlich was, was herausragend ist. Und ja, ich habe großen Respekt vor ihm. Und nochmal, also so wie er gecoacht hat, so wie wir miteinander kommuniziert haben, mir gefällt das. Und danach sich die Hand geben, umarmen und sagen, komm, sehen wir uns nächste Woche wieder. Passt.
Also täuscht der Eindruck, Frank, dass ihr nur Nettigkeiten ausgetauscht habt an der Seitenlinie oder Coachingzone?
Nein, jeder hat seine Mannschaft so gut es ging unterstützt. Da ging es ja auch richtig ab. Und zwar bewusst in Bremen, dass da auch von außen Alarm dabei sein kann und wird. Und wir haben uns gewehrt. Das ist unsere Aufgabe. Ich denke, dass es ganz normal ist in zwei solchen Spielen, wo es um so viel geht. Da darf man sich auch nicht kleiner machen, als man ist. Und ich kann das nur bestätigen, was der Florian gesagt hat. Es ging heiß her. Jeder hat sein Team so gut es geht unterstützt. Danach geht man sich die Hand und wir haben uns verabredet für morgen Abend. Und so stelle ich mir das vor.
Okay. Ich habe noch was, Frank. Guck mal hier. Wird die morgen auch wieder zum Einsatz kommen? Das war deine Idee, glaube ich. Stimmt das? Mit der Kuhglocke?
Ja, von Kuhglocken war keine Rede. Also ich bin auch kein Dirigent von irgendeinem Orchester, aber ich glaube, wir haben gut Musik gemacht. Nein, das Thema war, das kann ich offen und ehrlich sagen, ich habe das selber dann in der Videoanalyse gesehen, dass Bremen mit Hammer, mit Rummeln auch unterstützt von außen. Ich habe gesagt, wir sollten von außen unsere Mannschaft auch unterstützen, aber in welchen Instrumenten, davon hatte ich keinen blassen Schimmer.
Das war der Marketingleiter, wenn ich richtig informiert bin, oder Mitarbeiter. Der Präsident hat gesagt, du kannst dich nur selbst entlassen. Schon mal drüber nachgedacht?
Na, bisher gab es noch keinen Grund dazu.
Was soll ich jetzt sagen? Entschuldigung, ich habe ja gerade aufs Ohr was bekommen. Was sind denn deine persönlichen Ziele? Das wollte ich fragen. So.
Ja, ich würde morgen am liebsten gerne ein Spiel gewinnen. Und das steht an, Aktualität. Ich glaube, wenn man jetzt so lange Trainer ist wie ich, was uns immer ausgezeichnet hat, wir haben gar nicht so viel in die Vergangenheit geschaut, aber auch nicht so weit in die Zukunft. Sondern Fußball hat immer auch was mit dem Tagesgeschäft zu tun, sich immer wieder auf neue Aufgaben einzustellen. Und die heißt morgen, große Lebenschancen zu haben, alle hier im Verein. Die wollen wir versuchen zu nutzen mit allem, was wir haben. Aber natürlich ist auch kein Geheimnis, nicht so lange hier dabei. Wir spielen im 6. Jahr 2. Liga. Aber ich persönlich habe das Ziel, auch mal in der Bundesliga dann auch tätig zu sein. Aber alles zu seiner Zeit, wenn die Konstellation stimmt. Und bisher bin ich der Einstellung gut gefahren.
Jochen, Schlussgruß von dir noch.
Ja, ich bin natürlich auch ein Stück weit befangen. Ich mag Frank Baumann sehr, Klaus Filbri. Aber natürlich habe ich einen engeren Bezug nach Heidenheim. Deswegen toi 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 für morgen Abend und möge der Bessere das Spiel gewinnen.
Ja.
Oh, hier.
Oh, möge der Bessere gewinnen. Er zahlt schon mal, das ist die Prämie. Frank, herzlichen Dank für die Zeit. Wie gesagt, alles, alles Gute.
Danke.
Und ich bin mal gespannt, was würde denn in Heidenheim abgehen? Hast du eine Idee?
Ja, es sind andere Zeiten und ich glaube, da kann man jetzt nicht irgendwie was planen, aber dass wir, falls wir es schaffen sollten, alle dann nach Hause gehen, das ist eher unwahrscheinlich.
Gut, also, dann sprechen wir uns.
Grüße
vielleicht in der ersten Liga. Tschüss, alles Ciao. Gute. Du schmunzelst so, warum? Traust du ihnen das nicht zu? So, jetzt gibst du mal Geld zu gewinnen. Bei uns machen wir nochmal eine Pause. M24, Doppelpass, haben nochmal Zuwachs bekommen. Aber erstmal gebe ich zu Ruth. Guck mal, wir sind.
Ja. Genau, denn du zum Ende der Saison müssen wir natürlich noch unser Phrasenschwein lehren, das ja die ganze Saison über auch mit ihren Spenden gefüttert wurde. Rund 6.000 Euro kamen da zusammen. Vergangenes Wochenende haben wir ja schon an die Nevin Subotic Stiftung Geld gegeben, ungefähr die Hälfte. Und jetzt also der andere Teil aus dem Phrasenschwein. Aber da kommt jetzt noch einiges dazu, Thomas.
Nee, nicht von mir.
Nicht von dir.
Von uns.
Von unseren Gästen.
Von uns, von unseren Gästen. Begrüße erstmal ganz herzlich Jan Schauhuber. Einer der zahlreichen Geschäftsführer von Check24, darf ich sagen.
Ja.
Wie viel habt ihr denn genau?
Ich weiß es nicht.
Und Martin Heim ist es auch da, Vorsitzender der Initiative Du musst kämpfen. Und wir sagen erstmal, wie viel Geld es gibt.
Ja. Wir haben wie immer zufällig 24.000 Euro aufgefüllt an die Du musst kämpfen Stiftung. Wie auch schon letztes und vorletztes Jahr, weil das einfach eine gute Sache ist.
Sehr schön, ja.
Genau.
Und was wird mit dem Geld gemacht?
Ja.
Was macht eure Initiative?
Nun ist ja mal ganz toll, dass es jetzt das dritte Jahr in Folge so hohe Summen gibt für uns. Also ohne Initiative, die unser Sohn mal ins Leben gerufen hat, der selber 12 Jahre Krebspatient war auf der Uniklinik in Frankfurt, auf der Kinderkrebsstation. Und da hatte er sich die Aufgabe gesetzt, er wollte da die Bedingungen für die Kinder verbessern. Und vor 4 Jahren ist er leider verstorben, aber wir führen die Initiative weiter. Und die 2 großen Projekte, die wir haben, ist einmal eine Sporttherapie, die leider noch nicht von den Krankenkassen bezahlt wird. Und zwar können die Kinder da auf der Kinderkrebsstation, wenn sie da 3, 4, 5 Wochen nur auf dem Zimmer liegen, Chemotherapie oder Ähnliches haben, wenn sie fit sind und Lust haben, können sie da in so einen Sportraum gehen, der auch von diesen Spenden mit aufgebaut worden ist und können da ein bisschen Hockey, Fußball spielen, auch im Kleinen oder Basketball oder aufs Laufband. Und es hat sich ausgestellt.
Also Martin, sag euch mal, die Krankenkassen sollen sich mal nicht so anstellen. Die sollen das mal machen.
Ja, wäre halt schön, weil es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Kinder, die das mitmachen können, viel früher aus dem Krankenhaus entlassen werden können und auch viel früher wieder zur Schule gehen können. Also diese Sporttherapie wirkt schon ein bisschen wie Medizin oder ein Medikament, aber wird eben leider bis heute von den Krankenkassen nicht als Therapie übernommen. Mhm. Und deshalb wird das von diesen Spendengeldern, die wir sammeln, überwiegend finanziert.
Also, dritte Jahr, 24.000 nochmal. Herzlichen Dank dafür, dass ihr wieder so nett wart, das dementsprechend aufzustocken. Damit sind wir am Ende der Sendung. Alles Gute. Jochen, nochmal vielen Dank. Habe ich schon gesagt, ne? Sicherlich keine einfache Situation im Moment. Machst du erstmal Urlaub? Nee, ne? Jetzt fängt es erst richtig an, ne? Die Arbeit, oder?
Ja, genau.
Also, toll. Danke an Thomas, Stefan steht da schon, Gianni und Toni, Hajo von Hadel und Ben Ruth, danke dir. Wir machen eine kurze Pause, eine Sommerpause machen wir. Ne? Ja, also danke Ihnen zu Hause auch für die Treue, auch in den Corona-Zeiten. Wir haben immer versucht, weiterzumachen. Oh ja, guck mal. Und Sie kennen das schon am Schluss. Was gibt's wie immer? Kühles Blondes, ne? So, bei uns geht's weiter mit DFB-Pokal pur. Viel Spaß dabei. Wie gesagt, schönen Sommer noch. Und wir sehen uns hoffentlich im September dann alle wieder. Und vor allen Dingen gesund. Tschüss.